Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go,
make it so.
Make it so. Make it so. Man,
it doesn't show signs
of stopping. And I brought me some tea, Earl Grey hot. The
lights are
turned way down low.
Make it so. Make it so. Make it so.
When we finally kiss.
Good night.
How I hate going out in
the storm. But if you...
Really?
Shut up, Wesley.
All the way home, I'll be...
Warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear...
We're still goodbye, then.
But as long as you love me
so...
Make it so.
Make it so.
Make it so.
Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 21 mal 2, wollte ich sagen. Mit Dennis Mohrhardt.
Hallo.
Und Renke Brun.
Hallo.
Und ohne Cornelis. Das klingt jetzt, als würden wir... Egal. Das klang jetzt ein bisschen so, als hätten wir freudig darüber gelacht, dass Cornelis nicht da ist. So nee. War es natürlich nicht gemeint. Nein. Nein.
Ich habe fröhlich darüber getwittert, so auch noch. Ich freue mich ja schon auf den Spiegel Online-Ticker zum Transport für die Unterlagen.
Und es gibt keinen.
Doch, aber Bild.de hat einen.
Was?
Ein Live-Ticker, ja. Vor allem ist auch Bilder, wie die Stimmzettel verpackt werden und so. Aber dazu später mehr in der Sendung. Spoiler. Herzlich willkommen. Folge 42.
Wir haben müssen nichts vorbereitet. Wir ein bisschen auseinandergehen, weil sonst ja. Überlagern wir irgendwie noch hier so komisch.
Ach so.
Das ist ja, ja. Nicht so gut. Guten Abend.
Moin, moin. Für die Live-Hörer, weshalb wir so spät sind, ja, wir haben noch an der Küche geschraubt.
Genau. Die Küche steht jetzt aber fast.
Aber nicht ganz.
Ja, es gibt noch hier so diese, wie heißen die so Griffe?
Genau, die Griffe fehlen noch.
Griffe ist das das Fachwort dafür, das ja. Fremdwort.
Der Terminus Technici.
Technicus.
Technicus, ah.
Ja.
Also weil, Nikolaus.
Ja, mit I ist immer irgendwie Plural.
Ah.
Aber auch nicht, ich habe Latein mal ein Jahr in der Schule gehabt übrigens. So als
brauchst du nicht für Jura-Latein?
Ach, Bullshit, Quatsch. So. Latein braucht kein Mensch für gar nichts.
Ach so.
Braucht kein Mensch für gar nichts, natürlich eine doppelte Verneinung. Was ich damit sagen will, ist, es braucht kein Mensch. So.
Ja.
Niemals braucht das kein Mensch für nix.
Genau, das Problem ist, wir haben beim Einkaufen vergessen, eine Bohrschablone mitzunehmen.
Genau, und jetzt hätte man das noch so persönlich mit Hand und
ja, das ist blöd.
Ausmessen können, das wäre gegangen und wir hatten ja eine fachkundige Heimwerkerin dabei, die das auch hätte sicher tun können, aber dann war auch das Kind ein bisschen quengelig und dann war das irgendwie alles nicht geklappt. Und was hatten wir noch? Irgendwas musst du noch machen. Ach, die Leiste.
Genau, ich kaufe morgen noch eine Leiste, eine passende.
Ja, genau. Und dann ist Dennis Küche, ach nee, einölen müssen wir das Ding auch noch.
Ja, einölen muss ich es noch, ja.
Ja, aber das ist auch nicht so kompliziert. Und dann hat Dennis aber endlich mal eine anständige Küche. So. Ja.
Genau.
Da kann man ja auch besuchen gehen und kann sagen, ey, hast noch Mehl? Und sagt Dennis, ja, Moment, ich habe jetzt einen neuen Schubladen, da kann ich ja mal gucken.
Ja, neue Schubladen sind es am Ende.
Ja.
Genau.
Was wir natürlich letztes Mal nicht gesagt haben, was wir hätten sagen sollen, natürlich ist eine Anmerkung aus den Kommentaren von, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, sagt man eigentlich Brain oder heißt es Brain?
Ich glaube Brain, oder?
Oder soll das Brain heißen? Das ist nämlich auch so eine Frage.
Ich glaube, es ist Brain.
Ja, auf jeden Fall in den Kommentaren. Cool, dass ihr ein Möbelhaus promotet, das die Möbel von DDR-Zwangsarbeitern fertigen ließ. Ja, das stimmt natürlich.
Nur Zwangsarbeiter? Mehr enttäuscht, oder?
Da, aber
politische Gefangene mindestens.
Das stimmt natürlich und das ist auch alles politisch nicht korrekt, aber wir wollten das auch eher, also eigentlich kam das IKEA-Ding nur ganz kurzfristig in die Sendung, weil es halt gerade so passte.
Ja.
Weil wir gerade die Küche gebaut haben mit IKEA-Materialien.
Und ich Renke erzählt habe, was aus der IKEA-Küchenserie wird demnächst.
Genau. Und dann haben wir das mal irgendwie so in die, haben wir mal in die Dings aufgenommen.
Genau.
In die, also Sendung. So kurzfristig. Und deshalb haben wir natürlich jetzt ein bisschen so versucht, das kulturell einzuordnen, so gut wie wir es konnten. Und dann, aber dann danach.
Wir sind ja hier nicht bei den Wikigeeks, wo wir sowas wissenschaftlich angehen.
Ja, und genau.
Vorbereitungen, sondern wir sind ein, so wie so schön Cornelis formuliert hat, ein Sofa-Podcast. Wir sitzen auf dem Sofa und reden deshalb. Entschuldigt den Fauxpas. Nächstes Mal bereiten wir uns besser
vor. Ich bin ja dafür, dass wir, ich habe das ja versucht lange zu etablieren, aber es fruchtet ja irgendwie nicht bei euch. Ich finde, das ist ein Boulevard-Podcast und man sollte es auch so sagen.
Boulevard-Podcast?
Ja.
Höre ich zum ersten Mal, glaube ich.
Nein, das sage ich doch immer.
Ja?
Ja.
Merke ich mir jetzt einfach.
Das finde ich jetzt, ist es schon wieder fast
eine Beleidigung. Du hast es bei mir nie angemeldet, das ist ein Boulevard-Podcast.
Natürlich, wir sind ein Boulevard-Magazin. Also sowas wie Leute heute oder wie Brisant.
Leute heute?
Ja.
Oder Brisant?
Ja. Ich habe ja immer noch die Idee, mal einen Klatsch-Podcast zu machen.
Aber über was willst du klatschen?
Ja, über halt alles Mögliche, so die Zusammenfassung, so wer ist in der letzten Woche durchs Dorf gejagt worden, welche Sau und so.
Ich habe ernsthaft die Sorge, dass ich irgendwann noch mit dieser Yellow Press anfange.
Ja, genau, darum geht's auch. Das ist super.
Ja, okay.
Ja.
Kennst, also da möchte ich an der Stelle, wer sich so für Yellow Press interessiert, es gibt den schönen Blog Topf von Gold. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, verlink mal.
Das ist Bildblog für Yellow Press.
Ach nein, ich möchte keine aufgeklärte, wirkliche Information über darüber, was irgendwie schief läuft in der Welt, sondern
Topf voll Gold,
ich will einfach rumgerotze und rumgerate.
Aber das finde ich so schön. Das neue Blatt, das Original. Helmut Kohl, endlich erlöst.
Wie?
Naja.
Ach, Depression.
Ja.
Ich muss mal hier ein bisschen an der Technik rumfummeln.
Aber
rede mal einfach weiter.
Genau. Ich finde an Yellow Press halt immer so.
Stör dich mal gar nicht an mir. Tu mal einfach so, als wäre ich gar nicht da.
Das mache ich meistens.
Ja, jetzt erzähl.
Nee, jetzt bin ich beleidigt.
Nee, ich fummel jetzt. Tu mal, ich finde.
Nein, fummel du an der Technik rum und ja, ich erzähle.
Du bist ein bisschen laut.
Ich bin ja laut.
Du bist ein bisschen laut, ja. Aber ich glaube, ja, das ist auch wieder. Ist auch egal. So.
So, Yellow Press Podcast. Yellow Pod.
Yellow Cast.
Yellow Cast.
Yellowcast. Anderes.
Podcast der Frau, oder?
Oh nein, wir haben das völlig falsch gemacht.
Was denn?
Ah nee, haben wir doch nicht.
Ist alles richtig?
Nee, Entschuldigung, ja, ich habe mich gerade versehen. Nee, ist richtig. Ist alles gut.
Aber wieso Boulevard-Podcast? Wir sind doch ein Fachpodcast. Das beißt sich doch, oder?
Nein, Brisant ist doch auch ein Fachmagazin vom MDR.
Vom MDR.
Hast du überhaupt Brisant schon mal gesehen?
Ja.
Ja.
Da geht es immer um Autobahnunfälle.
Genau.
Autobahnunfälle. Das, was nicht in die Tagesschau darf. Da kommt
genau.
Man dort.
Genau.
Ja, ich kenne das.
Läuft immer bei solchen Sachen immer
17 Uhr war es.
Weil teilweise sind diese Leute mit den Kameras ja noch da, während irgendwie
weißt zusätzliche du, wie das Leute ankommen. Die sind halt nicht, das sind freie Kamerateams.
Ja, das und wusste die, ich wohl. Aber die fahren die ganze Zeit auf der Autobahn rum?
Die sind tatsächlich schon regional in ihren Ecken. Und tatsächlich, die sind einfach Polizeifunk offen und ganz halt schnell brettern hin und filmen. Also die sind darauf spezialisiert, sowas schnell einzufangen. Aber es ist sehr krass. Davon lebt eine ganze Industrie.
Ja, das ist so, die sind auch verflucht schnell. Man sieht das ja ganz oft noch in den Bildern, dass dann
Leichen abtransportiert werden.
Ja, nein, sondern dass dann noch weitere Rettungsleute gerade dazukommen, während die schon längst filmen.
Genau.
Also während die mit dem Auto angekommen sind, das Auto abgestellt haben, ihre Technik aufgebaut haben und losfilmen können.
Ich glaube einfach, dass die eine Kombination aus Polizeifunk oder Rettungsfunk hören und Tipps. Ja. Sind einfach informiert.
Geht das eigentlich noch, sich selber so ein Radio bauen und damit Polizeifunk abhören?
Ist es überhaupt legal?
Nein, legal, darüber ist ja, ob das geht,
also, habe ich gefragt. Ich glaube, ist nur theoretisch. Ich weiß nicht, hängt ab, ob Berlin schon auf Digitalfunk umgestellt hat.
Hat überhaupt schon jemand komplett auf Digitalfunk?
Das ist doch eine totale
Katastrophe mit diesem Digitalfunk.
Ja, klar, aber ich weiß es nicht, ob Berlin jetzt.
Na, ist auch Wurst. Also, wir haben noch so ein paar Dinge zu klären. Und zwar ist ja, wir haben eine gute neue Tradition eingeführt und besprechen einfach immer unsere nächsten Sendungen und wann wir die abhalten wollen und mit wem und wie spät und so. Damit der Kalender schön gefüllt wird.
Ach, das mit diesem Familienkalender zieht ihr immer noch durch.
Ja, das funktioniert super, wie du siehst. Aber man sieht auch, wie viele scheiß Termine man in so einem Monat hat. Ja, ist ekelhaft. Heute ist der 13. und geplant ist ja am 17.
Freitag, der 13.
Ja, Leute, das war im September auch schon. Nur mal ganz
ernsthaft?
Ruhig. Ja, selbstverständlich.
Doppelt dieses Jahr?
Übrigens witzig, ne? Du kannst ja den gregorianischen Kalender, das ist ja der, den wir benutzen,
ja.
Den kann man ja sozusagen einmal durchrechnen, bis er wieder von vorne anfängt. Also
fängt er wirklich wieder von vorne an?
Ja, ja, aber du hast natürlich irgendwann eine Verschiebung durch das Schaltjahr, auch mit den Wochentagen. So ja. Ist ja immer, ich glaube, wenn du keine Schaltjahre hast, ist nächstes Jahr einfach immer ein Werktag weiter, glaube ich. Also da wäre der 13. nächstes Jahr ein Samstag.
Ach so, du meinst so durchrechnen, so das.
Genau, und irgendwann fängt er wieder von vorne an. Natürlich wird die Verschiebung durch das Schaltjahr, ja. Das sind dann, glaube ich, immer 2 Tage, wird das so ein bisschen disruptiert daraus, aber trotzdem, irgendwann fängt er wieder von vorne an. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre man da durchmachen muss. Aber
es gibt so ewige Kalender, die 70 Jahre dauern, oder?
Weiß.
Es gibt so ewige Kalender?
Ja, das kann sein.
Die 70 Jahre dauern, also so 70 Jahre abbilden und quasi wieder von vorne anfangen, weil die Wochentage wieder
synchronisiert sind. Ja, genau. Irgendwie so, ob das 70 Jahre sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so, wenn man sich dann nämlich alle 13. eines Monats anschaut, dann ist tatsächlich der seltenste ein Freitag. Und zwar alle anderen Wochentage kommen einmal mehr.
Aber wie die Daniel Katzenberger sagt, oh, Neujahr fällt auf Freitag, hoffentlich kein 13.
Ja, ich merke, hier werden schon wieder die Qualitätswitze ausgepackt.
Nee, nein, das ist ein Original. Oh, habe ich geklippt?
Ja, sehr.
Ist ja krass.
Ja.
Das habe ich sogar gehört. Das ist, normalerweise kriege ich das nicht mit. Nee, das hat sie wirklich so gesagt.
Okay.
Wir wollten zu
Weihnachten. Am 17. kommen. Machen wir Weihnachtsdings hier. Da ist, ne? Und da, wenn es da Wünsche gibt und Anregungen, gerne her, gerne in die Kommentare. Wir machen einfach alles, haben wir uns überlegt. Aber ich habe einen Vorschlag zum Verfahren.
Oh, ein Verfahrensvorschlag?
Ja, GO-Antrag. Wir setzen uns, da machen wir wirklich einfach Sofa-Podcast. Setzen uns hin, reden, machen keine Kapitel, keine Shownotes. Einfach nur hier mit Glühwein oder was man auch sonst so trinkt.
Kinderpunsch.
Finde ich mal gut. Ganz entspannt, weil dann ist das auch für uns entspannt, weil wir nichts zu regeln haben, nebenher.
Aber worüber reden wir dann?
Ja, das sehen wir dann.
Ob das klappt.
Und wenn es halt nur eine Stunde geht, ist doch egal.
Okay.
Ne? Ja. Also, gibt's
Einsprüche zum Verfahren?
Gegenrede?
Nein.
Nein? Okay. Dann müssen wir das auch nicht abstimmen lassen. Sehr gut. Das war's, glaube ich, schon, was ich hier hatte. Haben wir noch was vergessen? Ach ja, ist Cornelius eigentlich hier? Wahrscheinlich nicht, ne?
I don't know.
Kommt der vorbei? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Sehen wir dann. Ist ja auch noch ein paar Tage hin. Aber ist schon Mittwoch. Nee, Dienstag. Mittwoch. Dienstag.
Mittwoch. Dienstag?
Dienstag, ja. Unfassbar. Montag muss ich zum Zahnarzt.
Ja,
ich muss den Kalender zumachen, das ist ja fürchterlich.
Aber ich glaube, das passt sogar, weil bis in 4 Tagen haben wir nicht mehr Themen bekommen für eine vollständige
Sendung. Ja, klar, Alter.
Ja?
Ja.
Ach, stimmt.
Also wirklich.
Ja, tut mir leid, es kommt mittlerweile aus den Ohren raus, dieses Votum. Jedenfalls.
Welches Votum? Wovon sprichst du? Da sind wir doch noch gar
nein,
nicht.
Nein, Renke, beeil dich mal. Ich versuche dir gerade Zeit zu geben, dass du endlich dieses machen kannst.
Was?
Intro einspielen.
Welches Intro?
Ja, Bahnfragen?
Das kommt doch noch gar nicht. Vielleicht haben wir ja noch was anderes, was wir noch vergessen haben und noch sagen.
Nein, ich denke, wir sind jetzt soweit.
Ja, aber jetzt können wir es ja nicht ankündigen. Das ist dann ja hier wie im Brechtschen Theater.
Ja, und? Wir brechen das hier jetzt durch.
Boah, das war nicht gut.
Ja, wer hat denn gesagt?
Wir erreichen jetzt den Bahnhof.
Anycast, Bahnfragen.
Ausstieg in Fahrrichtung rechts.
Mich ins Intro quatschen.
Quatscht er hier ins Intro
rein. Ja, das hast du mit Absicht gemacht.
Nein, das habe ich nie mit Absicht gemacht. Du passt einfach nicht auf.
Wo ist die Regieanweisung dazu, dass ich aufhören soll zu reden?
Regieanweisungen sind optional. Optional. Genau.
Naja.
Außerdem hast du das eigentlich weggemacht? Nee, unten.
Nein, ich habe die Bahnfrage an den Anfang gestellt.
Warum steht hier eigentlich immer noch das mit den Vorerst ohne Shownotes?
Weil ich irgendwann noch Shownotes machen muss.
Naja, gut.
Die kommen noch.
Aber sollte es mit den Anweisungen zur Regieanweisung nicht ganz nach oben?
Achso, das ist einfach nach unten gerutscht, nachdem man immer wieder neu geschrieben hat.
Oben. Ja, das ist ja so eine Meta.
Ja.
Meta. Ich mach das mal.
Ja.
Genau, wir bauen hier jetzt einfach schön am Pad rum.
Das Geilste ist, wie viele Revisionen hat mir da dieses Pad?
7 Trillionen.
Guck mal in diesen Slider rein. Wir nutzen dieses Pad, Hinweis nochmal zur Erklärung, 56.000 Revisionen mittlerweile. Wir nutzen das Pad seit Sendungs, also seitdem es uns gibt.
Kannst du das eigentlich, wir wollen das ja, du wolltest das ja eigentlich mal so ein Etherpad Lite.
Ja, mal retten. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich das mal exportieren kann.
Das wäre cool.
Weil das ist wirklich, hier ist noch wirklich die Pad-Version 0.0. Also wo wir das allererste Mal geguckt haben, wo wir mal recht sprechen könnten.
Eigentlich will man sowas gar nicht sehen. Also, es gibt eine Frage. Und zwar wieder, wir waren beim Brain.
Vor allem, das
heißt das wirklich Brain? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das nicht sowas wie, macht mal wieder was mit Gästen, wird hier im Chat an. Den sollen wir auch einbinden. Wo immer nur, da sind immer nur so wenige Leute drin, weil wir nämlich ständig sagen, ja, wir machen um 8 und dann kommt die Küche und dann essen wir hier vom Fleischer und so.
Aber es war sehr lecker. Da war mehr Fleisch als Kartoffeln drin.
Ja, Dennis hatte Gulasch. Ich hatte 2 Buletten, die waren auch gut. Also, machen wir was mit Gästen? Versuchen wir. Wir haben da uns vorhin schon was überlegt. Ne?
Ja.
Läuft, sag ich nur.
Mhm.
Also.
Genau,
Bahn. Brain. Heißt das wie ich Brain? Ist das nicht, kann das nicht einfach vielleicht, heißt der junge Herr ja auch einfach.
Berein? Berein? Nein, ich glaube, es heißt Brain. Es soll Brain sein. Lieber.
Nein, vielleicht ist es so Abkürzung, weißt du, so, dass es irgendwie sowas heißt wie.
Rudolf Eindolf?
Nein. BR, also Brian und dann das Ein für Einelhofen oder so. Weißt du, Vor- und Nachname.
Das kann gut sein.
Also ich
habe eine E-Mail-Adresse hinterlegt, dann können wir gucken, vielleicht steht da was mehr Informationen. Das ist jetzt.
Nee, kann man nicht anklicken. Ach, warte mal, kann man nicht anklicken.
Ja, aus dem Backend, Herr Brun.
Ach so, ja, das ja. Unsere illegale Datenerhebung, meinst du?
Ja.
Mhm. Ja, können wir mal schauen. Also ich lese es mal einfach komplett vor, weil das ist schon so eine Geschichte, da muss
man... Nee, also mit dem Namen hat es nichts zu tun, so als Hinweis.
Okay. Ah ja, stimmt. Mhm. Wenn ihr wüsstet, was wir wissen. Also, ich lese mal vor, ne? Bahnfrage. Und es gibt eine Geschichte dazu. Geschichten sind ja auch mal ganz nett. Geschichten sind ja auch dazu da, also Podcasts sind ja dazu da, dass man Geschichten erzählt. Und schreibt uns der liebe Hörer Folgendes. Ich habe zwar ein Semesterticket... Wurde aber dennoch kontrolliert und hatte meinen Studentenausweis mit Semesterticket nicht bei mir. Klammer auf, verloren, lag da noch bei der Polizei. Klammer zu. Also stellten sie mir dennoch eine Rechnung in Höhe von 40 Euro aus. Okay, kann man ja innerhalb einer Woche mit seinem Ticket nachweisen. Gesagt, getan, ich musste 7 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen. Als Abzockgebühr in Form von Bearbeitungsgebühr hätte ich das ja noch hingenommen. Auf Nachfrage erklärte man mir, wenn man ohne Ticket fährt, werden mir immer die 40 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt gefordert. Einmalig innerhalb von 12 Monaten wird dieses erhöhte Beförderungsentgelt auf 7 Euro reduziert. Passiert mir das innerhalb der nächsten 11 Monate wieder, obwohl ich im Besitz eines gültigen Fahrausweises bin, darf ich 40 Euro zahlen. Die Frau am Schalter sagte weiterhin, dass das nicht nur hier in Berlin beim BVG DB Bahn ist Dingenskirchen, sondern in jedem Verkehrsverbund so geregelt ist. Nun endlich die Frage, ist das nicht unlauter, um mich juristisch etwas präziser auszudrücken, ist das nicht eine Riesensauerei? Ich meine, ich kann ja auch mit meiner C&A-Jacke in C&A einkaufen gehen und wenn ich dann nicht meinen Kassenbon vom Einkauf von vor einem Monat bei mir trage, kann kein Angestellter 10% des Kaufpreises verlangen, wenn ich nachträglich den Bon vorzeige. Und im wiederholten Falle kann keiner dieser Angestellten 100% verlangen, auch wenn ich den Bon tatsächlich nachträglich vorzeige. Ich weiß nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber ich denke, der Punkt ist klar geworden. Der Vorfall regt mich schon seit gut einem Monat auf. So.
kurz vorweg, die Regelung, wie sie ihm die Schalterbeamtin oder ihm die Schalterbeamtin erzählt hat, ja, stimmt, es gibt, also ganz klar ist es beim VBB in den, also dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg in den Beförderungsbedingungen festgelegt, der Absatz 9, erhöhtes Beförderungsentgelt, Paragraph 9, und dann gibt es einen Absatz 3, und das heißt, das sagt, wird ermäßigt innerhalb von 7 Tagen, wenn du nachweist, dass du im Besitz eines gültigen Fahrausweises weißt, mit Ausnahme bei Nutzung übertragbarer Zeitkarten.
Ja, das, klar, weil das wäre ja auch bescheuert.
Muss man nur 7 Euro zahlen, und zwar, das, und dann der entscheidende Satz, das Verkehrsunternehmen braucht die Vorlage der Zeitkarte als Nachweis nicht anzuerkennen, wenn der Fahrgast bereits in den zurückliegenden 12 Monaten ab Feststellungsdatum ohne gültigen Fahrausweis oder eine entsprechende Fahrberechtigung angetroffen wurde. Es ist jetzt hier für mich unklar, ob das tatsächlich für den ganzen VBB gilt oder quasi nur jedes Verkehrsunternehmen für sich speichert. Ich glaube, es gibt keine zentrale Schwarzfahrerdatenbank. Aber
das wäre eigentlich mal was für den UL.
So eine zentrale Schwarzfahrerdatenbank?
Ja, da muss man auch gegen vorgehen. Das schädigt uns ja alle. Ja? Schlimmer als Terroristen.
Ja. Aber ja, die Regelung stimmt, so gibt's so. Und es kann gut sein, dass er beim nächsten Mal das vielleicht ihm die Kulanz mitspielt, aber im Zweifel muss er sich die 40 Euro oder beziehungsweise 40 Euro oder das Doppelte bezahlen, was je nachdem was höher ist.
Ja, zu diesem C&A-Vergleich, das ist ein bisschen problematisch. Bei C&A stimmt das natürlich, wenn man die Jacke sich da vor einem Monat gekauft hat und man kann das nachweisen, dann muss man natürlich nicht das bezahlen, weil man hat die ja schon bezahlt.
Ja. Also sie ist nicht mehr im Eigentum oder sie ist nicht mehr im Besitz von C&A?
Das ist aber nochmal was anderes, weil da sind die Beweispflichten auch ein bisschen anders. Wenn wir uns das jetzt mal überlegen, wie das hier genau aussieht. Also bei C&A ist ganz klar, generell gilt erstmal, wenn ich etwas von jemandem will, wenn ich einen Anspruch stelle, muss ich belegen können, dass ich diesen Anspruch habe.
Ja, du bist in der Beweispflicht.
Genau. Bei C&A wäre das auch so. Du gehst mit der Jacke da rein, die du getragen hast, und dann sagt C&A, Alter, das ist aber, hast du hier mitgehen lassen wollen, gib mir das Geld dafür. Dann sagst du, nee, habe ich schon bezahlt, ist meine. So, und dann muss C&A, wenn sie diesen Anspruch, diesen Kaufpreisanspruch gegen dich geltend machen wollen, müssen beweisen, dass du die sozusagen gerade klauen wolltest oder wie auch immer.
Ja.
Indiz ist natürlich erstmal, dass du eine Jacke von denen trägst, aber dann kann man auch schauen, naja, aber da ist ja irgendwie Schmutz dran, und außerdem hast du den ultimativen Beweis ja zu Hause. Das musst du auch nicht innerhalb von 7 Tagen, sondern einfach nur irgendwann im Laufe dieses Rechtsstreits machen.
Ja.
Und dann ist diese Kiste gegessen.
Und was ist eigentlich, wenn du es nicht dabei hast? Wenn du keinen Bon mehr hast? Kann sein, dass du dann gearscht bist?
Nee, wieso denn? Du hast ihn noch zu Hause. Oder wenn du gar keinen mehr hast?
Ja.
Na, dann ist es halt wie immer, ne? Dann kommt es halt darauf an, wie glaubhaft deine Story ist.
Ah, okay.
So, und wenn du aber eine Jacke schon einen Monat getragen hast und
dann
die ist meinetwegen ein bisschen schmutzig und du hast irgendwie persönliche Sachen in den Taschen oder so oder Dreck oder Schmutz, dann ist es eindeutig. Oder es reicht natürlich auch ein Zeuge.
Ja.
So. Es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also, aber so weit wird es nie kommen. Nie im Leben.
Also
hier ist die Beweislichkeit aber ein bisschen anders, sondern hier hast du erstmal keinen Fahrschein. So, du bist ja auf frischer Tat ertappt.
Ja.
Das Ding ist gegessen.
Ja.
So, und du sagst jetzt, aber ich habe doch einen Fahrschein, ich habe den nur nicht dabei. Und dann musst du das nachweisen. Deshalb ist das schon mal ein bisschen unterschiedlich. Und dann ist auch noch anders, dass man hier bei diesen Bahngeschichten, dass da dieses erhöhte Beförderungsentgelt erhoben werden darf, das ist eigentlich juristisch erstmal ein bisschen problematisch, weil so das normale Zivilrecht gibt es eigentlich, in Klammern, es gibt da auch so.
Denn du hast ja mit denen eigentlich keinen Vertrag unterschrieben.
Es gibt, doch.
Ja, durch den Betritt der Bahn hast
genau.
du.
Genau.
Okay.
Ja. Aber dann kann man sich trotzdem noch die Frage, also ich werfe mal Stichwort in Raum, Fangprämie nennt man das, da kann man sich jetzt mal ergoogeln und da so ein bisschen das so ein bisschen dazu lesen. Also es gibt auch Möglichkeiten sozusagen, so extra Gelder, auf die man, aber eigentlich musst du ja belegen, dass du irgendwie einen Schaden hast oder so.
Ah, ich lese gerade, ob bei diesen Ladendiebstahl?
Genau.
So nach dem Motto, diese Schilder, wenn Sie Ladendiebstahl begehen, zeigen wir Sie an, Sie müssen eine Gebühr von 60 Euro zahlen.
Genau, müssen irgendwie 100 Euro bezahlen. Ja. Eigentlich ist das systemwidrig, weil du musst den Schaden ersetzen.
Ja.
Und Schaden heißt immer nur, ist sozusagen immer nur das was weggenommen wurde, ja. Inklusive Gewinn natürlich. Das heißt, ja. du müsstest dann auch, also entgangener Gewinn, wenn das halt mit 2,50 ausgezeichnet ist, musst du halt die 2,50 zahlen, ja. Auch wenn der Supermarkt da irgendwie nur 1 Euro im Einkauf bezahlt oder so. Aber erstmal ist das sozusagen, ist das völlig systemwidrig, dass man für irgendwas etwas erhebt, wo es sozusagen auf der anderen Seite gar keinen Gegenwert gibt. Ja, und das ist ja beim Fahren, ist es ja immer, ich werde irgendwo hingefahren, da ist ja sozusagen das Argument immer, die Bahn fährt ja eh.
Ja.
Fährt, ob ich zahle oder nicht. Nun kann man sagen, naja, dann stehst du aber drin, dann ist der Energieverbrauch ein bisschen höher, das spielt sich aber im Cent-Bereich ab, wenn überhaupt. Ja.
Ja.
Sodass du dieses standardjuristische Ding, du musst den Schaden ersetzen, den du verursacht hast, da nicht zieht. Und deshalb gibt es da halt so Sonderregelungen, was aber dann durch die Regulierung zustande kommt. Ich weiß gar nicht, welches Gesetz da einschlägig ist und keine Ahnung was. Was suchst du da? Was
hast
du da?
Das ist die Verordnung über die allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibusverkehr sowie Linienverkehr mit Fremdverzeugung, die BDV?
Ja, sowas kann zum Beispiel sein.
Und da ist die...
Was ich sagen will, ist, du brauchst eigentlich, um sozusagen von diesem Standard, der für alles im Zivilrecht, für alles zwischen zwei Privaten, in Anführungsstrichen, oder halt auch, ne, also alles, was nicht sozusagen öffentlich ist, so untereinander, zwischen Unternehmen und dir oder zwischen zwei Unternehmen oder zwischen Dennis und mir, gilt dieser Grundsatz, dass ein Schaden zu ersetzen ist, muss auch ein wirklicher Schaden sein. Das kann auch im Zweifel mal ein Aufwendungsersatz sein, wenn du die Aufwendung nur getätigt hast, weil du gedacht hast, dass sie dir im Nachhinein was bringt. Das ist dann ein sogenannter Frustrationsschaden und sowas. Da gibt es dann so ein paar Spielereien. Aber der Grundsatz gilt, nur der Schaden wird ersetzt. Und wenn das nicht sein soll, weil das halt der einfache, eher eine Grundsatz ist, wenn das nicht so sein soll, dann braucht es immer eine gesetzliche Regelung. Und die gibt es.
Das ist die quasi die Verordnung über den allgemeinen Dings da.
Das ist erstmal rechtlich so. Ob das eine Riesensauerei ist, würde ich sagen, das ist eine politisch zu beantwortende Frage. Und die ist erstmal abgekoppelt vom Recht.
Also kurzer Hinweis, also diese Verordnung, die sieht ziemlich identisch aus zu den meisten Beförderungsbedingungen. Die ist Anspruch auf Beförderung, Verhalten der Fahrgäste.
Na, andersrum. Die Beförderungsbedingungen orientieren sich an dieser Verordnung.
Genau. Und da gibt es auch tatsächlich auch in Paragraphen 9, der heißt erhöhtes Beförderungsentgelt. Und da gibt es auch Absatz 3, der so ziemlich gleich klingt, bis auf den Hinweis, da steht auch, auf 7 Euro reduziert sich, aber kein Hinweis auf 12 Monate, nur einmal in 12 Monaten. Das heißt, da hat quasi der VBB was Weitgehenderes reguliert für sich.
Ja, und ob das dann geht, das weiß ich nicht.
Das müsste jemand mal durchexerzieren.
Ja. Zum BGH. Vielleicht gibt es da auch Rechtsprechung zu oder so. Einfach mal Google bemühen. Das ist eigentlich immer ganz hilfreich bei sowas. Ist immer schwierig, kann man so nicht sagen. Man könnte jetzt mal versuchen, so eine AGB-Kontrolle durchzuführen. Generell ist so mit so Vertragsstrafen oder alles, was hintenrum eine Vertragsstrafe werden könnte, nämlich indem du sozusagen diese Ermäßigung, die es ja gäbe nach der Verordnung, indem du die nicht gewährst, unter bestimmten Voraussetzungen, könnte man vielleicht sagen, dass es so eine Art Vertragsstrafe ist und dann geht das eigentlich nicht. Aber das ist irgendwie nicht so einfach. So, und da. Und wie gesagt, ob das eine Riesensauerei ist, also ich finde das nicht in Ordnung. Aber das ist halt eine politische Frage und keine juristische. Ja.
Also ich glaube, die 7 Euro ist schon, glaube ich, okay, zu sagen, was jetzt so verpeilt. In dem Fall natürlich ein bisschen blöd, wahrscheinlich, weil es
Energie klappt. Obwohl es die 7 Euro auch nicht bräuchte, weil die eigentliche Strafe sind nicht die 7 Euro. Das ist, was ist 7 Euro? Ist irgendwie ein halber Kinobesuch.
Ja, also ich glaube, die Strafe ist eher, dahin zu gehen.
Genau, die Strafe ist,
sich darum zu kümmern.
Die Strafe ist, sich zu ärgern, dass man da hingehen muss und dann dahin zu gehen und diese Stunden Zeit zu verlieren und dieses nervige Dings zu machen. Also, die 7 Euro tun ja nicht wirklich weh. Ja.
Kann man höchstens noch sagen,
so womit ich natürlich nicht gesagt, haben will, dass 7 Euro keinem wehtun, natürlich nicht, aber das ist sozusagen, wenn man wirklich irgendwie damit erziehen wollte durch Strafe, dann müsste man die 40 Euro immer beibehalten. Nehmen. Also da muss schon irgendwas sein, was man ein bisschen.
Ich weiß jetzt gar nicht, es kommt jetzt die Erhöhung? Ich hab das Ganze vergessen.
60 Euro, ne?
Ja.
Soll doch, war doch so, dachte ich.
60 Euro nur war, die wollten ja alle 120 gerne haben.
Ja, die wollen immer alles hier. Ich meine, es kommen 60 Euro. Aber ist okay. Auch, ne?
Genau. Das war schon an Fragen, ehrlich gesagt, wieder. Wenn ihr welche habt, immer gerne einschicken. Bahnfragen at anykst.st. St, genau. Oder Kommentare oder Twitter oder je nachdem, einfach anschreiben.
Ja, alles hinwerfen. Am besten ist eigentlich immer Mail oder Kommentar, weil genau. Das geht eigentlich am wenigsten unter.
Und vor allem hat man die Möglichkeit, so ein paar Details noch einzuschreiben, ist immer ganz hilfreich.
Wenn genau, sonst Twitter, ADN und so geht natürlich auch, aber kann immer mal sein, dass das dann doch mal untergeht, weil ich es dann nicht sofort ins Pad schreibe und oder Dennis und dann vergisst man es mal. So. Aber das war es noch nicht ganz. Weil du hast doch hier noch deine
genau,
Klagewelle. Und ich habe nochmal hier noch kurz aus dem Chat. Denn da schreibt der Hermes nämlich rein. Der hat sich jetzt mal in den Chat bemüht, ja, wo er immer so schön Anfragen schreibt. Wieder über Essen. Und er hätte das deswegen eingebracht, weil Essen so ein wichtiger Hub ist für den Fernverkehr in NRW. Und derzeit alles über Gelsenkirchen Hauptbahnhof umgeleitet werden muss. Und er dachte, das hätte so größere Auswirkungen als nur auf den Bahnverkehr in NRW. Aber so schlimm war es, glaube ich, gar nicht. Nee.
Also das merkt man halt nicht, weil NRW doch für sich so...
Das liegt ja alles beieinander.
Also, ja.
Ja. Gut.
Genau, es gibt und zwar Stationsgebühren, muss man halt wissen. Wenn man Muss man wissen.
Oh, kann ich nochmal aufschreiben.
Dass wenn ein Zug in eine Station einfährt, für den Halt Gebühren fällig werden. Die liegen im Bereich zwischen, glaube ich, 40 Cent und 7 Euro pro Halt. Und zwar gibt es Bahnhofskategorien, also so Luxusbahnhöfe, also Berlin Hauptbahnhof wird wahrscheinlich kostet die 7 Euro. Der Halt in Esens ist, glaube ich, ein bisschen größer noch, oder? Was ist so ein nur Schotterbahnhof in Ostfriesland?
Also Esens hat einen Bahnsteig. Also
Also noch eine erhöhte Bahnhofskategorie?
Also da ist sozusagen mal gebaut worden und da steigt man ebenerdig in den Zug und das ist alles schön mit diesen Steinen. Marienhafe ist immer mein Beispiel, weil da klettert man nämlich aus dem Zug und fällt auf Dreck.
Das könnte tatsächlich so ein Bahnhof sein, für den man nur 40 oder 60 Cent pro Halt zahlen muss.
Mhm. Und das zahlt dann wer? Das zahlt dann die DB Regio?
Das zahlt die DB, das zahlt der anfährt. Das heißt, das in dem Fall ist es dann nicht die DB Regio oder ein anderer
Anbieter. An die DB Netz AG.
Genau, an die DB Netz AG. Mhm. Diese DB Netz AG hat dann den Auftrag, diese Station in Schuss zu halten, auszubauen, gegebenenfalls sich drum zu kümmern. Dafür wird sie bezahlt. Und diese Einteilung, diese Kategorien erfolgt nach den Merkmalen. So ein Bahnhof, der einen festen Bahnsteig hat, der wettergeschützte Aufenthaltsmöglichkeiten hat, wird höher bewertet, der Informationssysteme hat, wird höher bewertet und so Dinge halt oder Anbindung, das sind alles so Dinge, die einspielen in die Wertigkeit dieses Halts. Und jetzt gab es halt ein Urteil, diese Preise muss sich die Bahn als Monopolist genehmigen lassen, natürlich. Von der Bundesnetzagentur. Und die hat die Preise eigentlich durchgewinkt, aber jetzt sagen die Gerichte, ein Großteil der festgesetzten Bahnhofsgebühren sind wahrscheinlich zu hoch. Es geht da um 44 Millionen Euro. Und das ist schon krass, was da umgesetzt wird. Und zwar kriegt die Bahn dadurch, oder die DB Netz verdient knapp 750 Millionen Euro nur an Netzgebühren, Bahnhofsgebühren und Netzgebühren. Und das ist schon krass, weil das Steuergelder sind. Weil wenn ein Land bestellt, dann zahlt es an das Verkehrsunternehmen, dieses Verkehrsunternehmen zahlt quasi an die DB dann einen Großteil weiter als Stationsgebühren. Und damit ist es quasi so eine Halbsubvention. Und dafür, dass das Großteil dieses Geld dann im Konzern versickert für irgendwelche Auslandsinvestitionen, so Quatsch, ist das schon sehr krass. Und da hoffe ich mal, dass das Gericht sagt, okay, hier, das muss anders werden. Einmal, entweder senken sie es oder, und dann hoffe ich auf die zweite Säule, zwar, dass EU-Kommission quasi sagt, der DB-Konzern muss aufgespalten werden. Und dann hoffe ich, dass quasi die Schienen und die Stationen in tatsächlich wieder in ordentliche Strukturen überführt werden. Und zwar keine privatrechtlichen Strukturen, sondern öffentliche Anstalt oder so, aber was Wirtschaftlichkeit plus aber.
Ja, es soll halt dem Bund gehören, so wie auch die Bundesfernstraßen oder was. Dann
genau.
Die kleinen Sachen sollen dem Land gehören, so wie Landstraßen.
Also, genau.
Ich meine, das ist ja total bekloppt. Wenn wir das schon alles irgendwie privatisieren, dann auch noch die, du gibst dem Spediteur, schenkst du dann eigentlich die Autobahn noch dazu. Das ist doch bescheuert.
Richtig. Und genau. Aber die Bahn sperrt sich dagegen, weil es natürlich eine super Einnahmequelle ist.
Ja, klar, natürlich sperrt sich die Bahn dagegen. Die hat auch Interesse daran. Das ist ja logisch.
Aber ich habe mich jetzt gewundert, wieso nicht deine Horrorbahnfahrt nach Nürnberg nicht eingetragen hast eigentlich. Oder war die nicht so Horror wie gedacht?
Ja, da kann ich mal drüber erzählen. Das war ganz, also ja, so schlimm war es jetzt nicht. Also ich war in Nürnberg letztes Wochenende zum Juso-Bundeskongress und dann sind wir losgefahren am Freitagmorgen um 7 oder um 8, irgendwie sowas.
Krass.
Die Gegend, ich glaube um 8. Und fuhren dann über die Oststrecke hier über Jena nach Nürnberg. So, ne? Ostenrum, Jena. Und beim ersten Zug sogar nach Leipzig, Jena.
Jena Paradies,
genau. Und wir fuhren dann immer los. Also auch, das war noch alles in Ordnung. Wir hatten 5 Minuten bei der Ausfahrt in Hauptbahnhof Verspätung, weil wir noch auf den Hamburger ICE gewartet haben. Dann fährt man über Südkreuz und dann da hinten die Richtung raus. Und ja, wir fuhren dann so ganz gemütlich, alles war irgendwie schön, wir hatten Sitzplätze, es war morgens, es war ruhig, es waren zwar irgendwie so ein paar gestresste Gelegenheitsreisende, irgendwie gingen so neben uns auf der anderen Seite des Ganges, aber sonst ging es eigentlich und auf einmal machte es so krack, krack, bumm.
Okay.
Und dann dauert es 2 Sekunden.
Und dann bremst der Zug ab,
oder? Und dann bremst der Zug ab. Also jetzt keine Notbremsung, aber so zügig, wie der Zug abbremsen kann. Und also da wäre sicher noch mehr gegangen, wenn halt wirklich Alarm gewesen wäre. Das fühlte sich so an und hörte sich so an, als wären wir über Gehölz gefahren und da wäre oben auch noch Gehölz aufs Dach geschlagen. Wir saßen im letzten Wagen, das heißt, es kann gut sein, dass da irgendwas auf den Schienen lag und der ist drüber gefahren und das, was halt unten blieb, da sind wir auch nochmal drüber gefahren und ein Teil ist halt da oben weggeflogen und uns dann wieder aufs Dach geknallt. Ja. Haben halt angehalten, da haben wir so 20 Minuten rumgestanden und gesagt, ja, wir gucken mal, was hier jetzt los ist. Also die Ansage war dann so, ja, wie Sie merken, stehen wir gerade, bla bla, wir gucken mal. Und dann liefen da auch dann 2, 3 Bahnangestellte in so lustigen Warnwesten, sind dann ausgestiegen und haben so geguckt, was denn so ist und dann sind die immer wieder eingestiegen und dann sind wir losgefahren. Ja, wie Sie merken, wir fahren wieder. Ja, Problem ist jetzt aber, der Stromabnehmer hinten ist im Arsch. wir können jetzt nur noch 100 fahren. Oder dürfen nur noch 100 fahren, oder was auch immer. Und dann machen wir auch in Leipzig Schluss.
Ja, Zug rausgenommen, ja.
Und dann, ja, aber es wird einen Ersatzzug geben, ob wir den, wir melden uns dann nochmal. Dauert 10 Minuten. Ja, weil wir jetzt ja nur so 100 fahren können und weil wir sowieso 20 Minuten rumstanden, fährt der Ersatzzug ohne uns los. Weil, damit der halt wieder den Fahrplan einigermaßen einhält, ja, sie können jetzt, wir werden jetzt gleich in Bitterfeld außerplanmäßig halten, da können sie umsteigen in den ICE nach Nürnberg, das wäre quasi der, der eine Stunde später gefahren ist. Haben wir dann nicht gemacht, weil da sind einfach die Hälfte des Zuges ist da ausgestiegen und der andere Zug war auch garantiert voll und da hatten wir keine Sitzplätze und dann sind wir nach Leipzig und haben da dann noch die Stunde zugebracht. Haben noch mal gefragt am Schalter, ob denn vielleicht irgendwas mit der Strecke jetzt vielleicht sogar kaputt ist oder so, aber war alles gut. Und dann haben wir einfach den nächsten genommen. Hat halt dann anstatt 5 Stunden 7 Stunden gedauert, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Und in Jena konnten wir dann nicht einfahren, als wir dann weitergefahren sind. Oder war das vorher? Nee, ist später erst Jena, ne? Ja, später. Konnten wir dann irgendwie nicht, oder war das doch da? Nee, es war noch vor Leipzig. Erst kommen wir nach Jena und dann nach Leipzig, ne?
Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf.
Wir konnten halt in Jena irgendwie nicht einfahren, weil die gerade Probleme hatten. Da mussten noch vor uns 4 andere Züge. an das Gleis, an das wir wollen. 4.
Jena hat nur 2 Gleise.
Ja.
Das kann gut sein.
Ja, ja. Das war auch, da stand mal nochmal eine Viertelstunde. Nö, aber sonst ging's. Also okay. So Horror war. Das war halt echt komisch, diese lauten Geräusche da zu hören und dann
der Zug. Es kann gut sein, dass einfach auf den Gleisen was lag und es ist dann der Zug rüber und es hoch auf den Stromabnehmer getroffen hat und dann ja. War es im Arsch.
Genau.
Und dann
der ist wohl dann wohl runtergegangen und die konnten den wohl nicht mehr hochmachen.
Ja.
So, naja. Aber hätte schlimmer
gemacht. Achso, deswegen kann es sein, dass da nicht mehr genug Fahrstrom war, um einfach Vollgas zu geben.
Ja. Ich weiß
aber
nicht.
Aber konnten halt unbestimmte Theorie jetzt hier. Ja.
So, dann haben wir eine Sache noch vergessen. Sonntag, Fahrplanwechsel.
Ja.
Und Ticketpreise steigen. Wurde hier auch nochmal im Chat angemerkt.
Genau, Fahrplanwechsel. Das heißt, wer noch morgen die Gelegenheit nutzen möchte, für billigere Fahrkarten zu kaufen, wie im Voraus, der sollte das morgen machen.
Bis März kann man, glaube ich, kaufen, ne?
90 Tage im Voraus, online.
Ja.
Das heißt, da kann man kaufen. Und genau, ab Samstagabend oder Samstag in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Fahrplanwechsel der große. Das ist wieder ein großer Fahrplanwechsel. Im Sommer ist der kleine Fahrplanwechsel. Da gibt es also wirklich viel Neues gibt es da exakt nicht. Also weder neue ICE-Züge sind wieder nicht pünktlich geliefert worden. Der City-Tunnel geht an den Start, das ja, sonst aber nichts.
Na, eine Sache noch. Zwischen Bremen und Norddeich-Mole darf man ab Sonntag den Intercity nutzen mit Regional-Tickets.
Genau, mit der Produktklasse C.
Also kann schön...
aber es gibt noch keine Doppeldecker.
Ja, aber das macht ja nichts. Dann kann man schön im Intercity mit einem Niedersachsen-Ticket von Norden nach Bremen fahren.
Doppelstaatlich subventioniert.
Genau. Sehr schön. Ja, sonst habe ich noch... Ach ja, genau. Haha. Es gibt jetzt ja auch... Fahrplanwechsel ist ja auch nicht nur bei der DB, sondern auch bei der BVG.
Ach, die machen die nicht zum Ende der Sommerferien, nee. Fahrplanwechsel?
Nee, auch zum 15. 15. Ja, 15. Und zwar gibt es dann den neuen BVG-Wandstadtplan.
Ach, der kommt jetzt endlich.
Ja, ich bin nämlich, ich hab das ja irgendwann mal erwähnt, dass ich die mal kaufen wollte und dann gab es aber keine mehr und die werden im Internet zu Mondpreisen angeboten. Das sind diese riesen Dinger, die man hier immer, also die größten, die man an U- und S-Bahn.
Ich sehe immer Warschauer Straße und dann so, oh,
den genau,
ich
auch hab. Zweimal DIN A1 oder zweimal DIN A0 oder so nebeneinander, also riesengroß. Und den kann man sich kaufen, den gab es halt nicht mehr zu kaufen und dann habe ich irgendwie im Internet, habe ich in einem Kommentar irgendwo gelesen, ja, die gibt's nicht mehr, weil sich das mit dem Flughafenbau verzögert. Wir hatten das in einer Sendung schon mal, ich mache das jetzt ganz kurz. Und da habe ich die BVG angeschrieben, ob das denn stimmt und ob man dann nicht irgendwas kriegen kann und bla. Und dann haben die gesagt, ja, ist wohl so, wir haben dann keinen neuen rausgebracht. Jetzt haben wir uns aber entschieden, weil sowas natürlich immer einen langen Vorlauf braucht, so einen neuen Wandplan zu machen. Jetzt haben wir uns aber entschieden, weil das mit dem Flughafen noch dauert. Also wir reden vom Flughafen BER. Willy Brandt.
Eigentlich möchte man den nicht Willy Brandt nennen.
Ja, ist schade, ne?
Ja.
Deshalb bringen wir jetzt erst zum nächsten Fahrplanwechsel wieder einen raus und das ist dann jetzt am 15. und dann kommt der neue BVG-Wandstadtplan, den habe ich jetzt schon vor ein paar Tagen gesehen. Als ich in der Janowitzbrücke in die U8 gestiegen bin, habe ich es gesehen und zwar da stand nämlich schon Wandstadtplan 2014 drauf, stand 15. Dezember 2013 und ich denke so, hä? Das ist doch irgendwie erst der 9. oder so. Ja, und dann habe ich dir nochmal direkt eine Mail geschrieben, kann man die jetzt schon kaufen oder wie ist? Nein, die werden dann ab dem 10. kann man die im Onlineshop kaufen und ich weiß nicht, ob man die nicht auch bei der Geschäftsstelle kaufen kann.
Ich gucke gerade online.
Ja, ist noch nicht da, ist noch nicht eingearbeitet. Meinst das du? Ist dann unter Informationsprodukte und da ist er noch nicht eingepflegt.
Guck mal, ob er jetzt da ist. Hast du schon geguckt, Leute?
Die hat mir doch
da, den. Zum Post. Zum Produkt.
Ach,
Wandstadt,
was.
Wandstadtplan.
Ach, was.
30 Euro.
Ach, was. Kaufst du 2?
Nö, ich würde einen kaufen, oder?
Ja, kauf doch 2. Wie lange bist du über Weihnachten weg?
Ich komme am 2. wieder.
Zweiten. Ja, aber der wird ja wohl länger da sein, oder nicht? Dann bestelle ich mir den später.
Okay.
Ich weiß ja nicht, wie schnell die sind. Weil ich bin jetzt, eine Woche bin ich noch hier. Schaffen die das?
Das schaffen die, 100 pro.
Ja, und dann? Wenn es nicht klappt?
Innerhalb von 7 Werktagen ab Zahlungseingang.
Ja, siehst du?
Tatsache, das ist ja.
Ja, das ist ja kein Versandhaus, das machen wir nur so nebenher.
Ja, okay.
Naja, auf jeden Fall, den gibt's jetzt dann auch wieder zu kaufen. Und das ist ganz großartig, dass man den jetzt schon kaufen kann. Ich hab den irgendwie.
Du sagst doch ab 10. Heute ist der 13.
Nee, ab dem 15.
Ach so.
Nee, als ich geguckt habe, war irgendwie erst der 9. oder 10. Okay. Da habe ich nämlich eine E-Mail geschrieben und gesagt, nee, das gibt's dann erst ab Sonntag im Online-Shop. Und dann hat sie auch gesagt, dass es da sein wird.
Nee, das heißt ab Sonntag. Sonntag wird's keiner einpflegen, sondern die haben das jetzt eingepflegt, noch irgendwie kurz vor Feierabend.
Ach stimmt, ist ja Freitag.
Ja.
Ja, klar. Ja, ja. Ach ja. Dennis, du bist so schlau. Ja.
Wie viel sind Versandkosten? Oh, geht nicht. Doch, ich hab's im Warenkorb. 36 Euro mit Versand.
Ja, und Jena liegt zwischen Leipzig und Nürnberg.
Das ist mir schon klar, dass...
Nein, man hält erst in Leipzig und dann in Jena.
Ja, klar.
Ja? Ich habe mich nicht mehr daran erinnert.
Das ist ja eine Kurve ist.
Ich glaube, das ist auch irgendwie eigenartig. Manchmal fahren die nämlich über Leipzig, manchmal und ist es auch irgendwie alles. Das ist ganz, der ganze Osten ist völliger Dreck. Man fährt nämlich fast genauso
lang. Aber
man fährt fast genau, wenn ich über Hannover gefahren wäre, fahre ich irgendwie 5 Minuten länger nach Nürnberg.
Ja, aber so. Kurz zur BVG nochmal zurückzukommen. Du wohnst doch quasi an der BVG-Zentrale.
Ja, eben, deshalb. Ich sage ja, ich weiß ja nicht, ob die das auch in einer Geschäftsstelle verkloppen, weil sonst würde ich da einfach vorbeigehen.
Ja, das kostet sich noch einfach mal hinzugehen.
Ach, da muss ich da hinlaufen, Mann. Und dann sagen die, nee. Da müssen sie eine Wartemarke ziehen. Und dazu stellen sie sich erstmal da an. Haben sie überhaupt einen
Fahrausweis?
Genau.
Und wo ist der Passierschein A38?
Das wäre lustig, wenn die Wartemarken da auch so kleine Fahrscheine wären. Aber wir kommen ab vom Thema.
Ja.
Sonst gibt es aber, glaube ich, nichts. Sonst haben wir jetzt, glaube ich, alles getan. Also, dann war es doch auch mit Bahn für dieses Jahr, denke ich mal. Aber gibt ja noch viel mehr als Bahn.
Ja.
Heute ist ja Freitag, ne?
Genau.
Das heißt ja, morgen ist Samstag. Was war das denn?
Das war mein Drucker.
Achso, ich dachte, er ist irgendwie der Nachbar stirbt oder so. Macht er das?
In unregelmäßigen Abständen justiert er sich halt neu.
Okay.
Jetzt ist er fertig.
Okay, also, morgen ist ja Samstag, ne? Und wir hatten es ja schon ein paar Mal von Leipzig heute. Ah, oh, das wäre eine super Überleitung.
Oh.
Ach, verdammt. Und in Leipzig ist vor ein paar Stunden ein LKW gestartet.
Genau, es gibt auf bild.de ein Foto davon.
Ja, sehr schön.
Sieht so aus, und zwar rote Kisten.
Rote Kisten in gelbe Laster.
Ja. Vor allem das Lustigste war, ich habe das jetzt in einem, war es in einem Berliner Zeitung, sondern dieser LKW wird mit einer privaten Sicherheitsfirma plus Menschen aus dem Parteivorstand werden den begleiten.
Und Mitarbeiter des Parteivorstands.
Mitarbeiter des Parteivorstands, genau. Ja. Die haben so Schiss, dass da was passieren könnte. Und der soll, also für die Live-Hörer jetzt, der soll um 23.45 Uhr soll der in Berlin ankommen, der LKW. Gegen 0 Uhr. Die Hochleistungsschlitzmaschinen sind schon heute da gewesen.
Habe ich das richtig verstanden? Die standen erst da in Leipzig, oder?
Die kamen aus Leipzig, genau. Die gehören DHL, die sind ausgeliehen.
Ja. Gehören die wirklich DHL?
Die gehören DHL.
Ah, okay.
Also, was man wissen muss, ist, wie das technisch so ablief. Es gab den blauen Kuvert mit dem Abstimmungszettel, mit dem Silberstreifen.
Genau.
Und die kamen mit der eidesstattlichen Erklärung in einen roten Umschlag.
Ja.
Der rote Umschlag war an den Parteivorstand adressiert, in Berlin eigentlich.
Ja.
Postfach.
Irgendwas?
Nee. SPD-Parteivorstand 10.
Und eine eigene Postleitzahl.
Genau, eine Sonderpostleitzahl.
Ja.
Die Briefe wurden aber alle umgeleitet nach Leipzig.
Ja.
Ins DHL-Scan-Zentrum.
Und deshalb habe ich es jetzt in Berlin in die falsche Öffnung des Postkastens gesteckt.
Nein, das ist
nicht. Weil da stand ja Berlin drauf und ich habe es in die Berlin-Seite geschmissen.
Das war richtig.
Ich weiß.
Ja.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es hier in Berlin zwei Postkasten.
Ach so, ja. Das habe ich auch noch nicht verstanden.
Ne? Ich glaube, das kommt noch aus alten Teilungszeiten zu, weil früher musstest du ja die Nummer angeben.
Ja.
Stadtteilnummer. Und dann, dass du die da reingeschmissen hast, dann wussten die halt, das können wir halt hier behalten und dann ist es halt Transit.
Ja.
Aber auch Vermutung. Ich einfach nur, ne?
Und wahrscheinlich hat sich da einfach das etabliert, dass man es beibehalten hat.
Ja, ist ja auch, vielleicht macht es ja auch sinnig für die. Ich weiß es nicht. Ich arbeite nicht bei der Post. Ich hätte ja mal fast bei der Post gearbeitet, ne?
Inwiefern?
Als Studi. hatte ich nämlich mal eine kurze Zeit keinen Nebenjob und habe dann mal gesehen, dass die auf dem schwarzen Brett an der Uni Göttingen am Verteilzentrum in hier...
Am Bahnhof?
Da hinten, nee, nicht am Bahnhof. Nein, nein, da hinten, gegenüber vom Kaufpark. An der Autobahn.
Ach da, ja.
Genau. Das ist dann für die Postleitzahl 37 vorne, ist das nämlich dann das Verteilzentrum.
Ach, das große Verteilzentrum. Okay,
genau. Und da haben die jemanden gesucht, der jeden Abend 2 Stunden kommt und und so die Sachen, die vorne reingeschüttet werden, sortiert.
Ah, okay.
Die dann, also Briefe und so werden ja vorsortiert, aber dann gibt es ja immer so ein paar Sachen, da muss man gucken, aha, kann man das jetzt noch da reinschicken, in diese Tonne schmeißen, weil das kommt dann alles durch die Lesemaschine und sind da nicht vielleicht zerbrechliche Sachen drin und kann ich da was erfüllen? Ja. Ist das so, geht das? Oder ist das vielleicht zu dick oder zu groß? Das ist
quasi eine manuelle Sortierung
immer. Genau, das, was die Maschinen nicht hinkriegen, was man manuell so, das dauert immer so 2 Stunden knapp oder was. Und dafür haben die immer Leute gesucht. Haben die mich dann nicht genommen.
Oh, ich weiß nicht warum. Überqualifiziert vermutlich.
Nee, die haben schon Studenten gesucht. Aber es wäre ganz cool gewesen. Weil ihm war ganz nett. Auf jeden Fall hat mich denn da die Dings da, die Leiterin der Anstalt, ich weiß nicht, wie heißt das? Geschäftsführerin.
Ja, wahrscheinlich sind die Geschäftsführer, ja klar.
Ja. Die hat mir auf jeden Fall nochmal so diesen Rundgang durch das ganze Verteilzentrum.
Ah, hast du gesehen?
Okay, ja, genau. Wollen Sie mal sehen, wie das hier so ist, wenn Sie Zeit haben? Und dann hat die mich mal rumgeführt. So wie die Sendung mit der Maus gibt es ja, wo die einmal dieses Posting. Das hat die mir alles nochmal gezeigt.
Cool.
Also hat nur keine Maschinen für mich angehalten.
Oh. Hm. Also ich hatte mein Berührungskontakt mit so einem Verteilzentrum war, als ich während des Mitgliedbegehrens habe ich sehr viel Post bekommen.
Mhm.
Da kam die Post auch bündelweise aus den verschiedenen Verteilzentren. Und dann hatte ich zum Beispiel aus dem Verteilzentrum aus Braunschweig, ich hatte eine Zeit lang die falsche Postleitzahl auf der Webseite stehen, bis erstmal alles in Braunschweig gelandet ist.
Oh.
Und die gemerkt haben, ja, was soll denn nach Göttingen? Und dann kam so ein Stapel nach Braunschweig adressierter mit falscher Postleitzahl, mit so einem Post-it oben drauf, mit Grüßen vom Verteilzentrum 38, die Postleitzahl bitte korrigieren.
Sehr schön.
Ja. Genau, die Briefe landen in Leipzig, bei DHL in dem Scanzentrum, vom Parteivorstand ominöserweise gesagt, geheimes Postfach, Postzentrum, weiß keiner. Das ist irgendwo, steht auch in einem Pressartikel, in welcher Halle das steht, alles. Und die Besonderheit ist eigentlich, dass da alles ankommt und dass die Briefe da das erste Mal geöffnet werden. Und zwar, wie gesagt, schon gesagt, das besteht ja aus diesem blauen Umschlag mit dem Wahlzettel, mit dem Eidesstattlichen Erklärung, das ist in diesem roten Umschlag. Und da werden in Leipzig das erste Mal die roten Umschläge geöffnet. Um diese eidesstattliche Erklärung rauszunehmen, die zu scannen. Die hatte so einen Scanner, so eine Scannummer. Das war halt die Mitgliedsnummer. Und die wurde gescannt. Und da wurde überprüft, ob das Mitglied überhaupt stimmberechtigt ist. Das heißt, DHL hatte im Endeffekt mit Hilfe der Mavis, die Mavis ist die Mitgliederdatenbank der SPD, zentrale Mitgliederverwaltung oder Mitgliederverwaltung oder was heißt denn Mavis? Jedenfalls haben die da gescannt und dann wurde entschieden, aha, Mitglied ist abstimmungsberechtigt, eine staatliche Erklärung ist korrekt unterschrieben, darf in die Urne mit rein. Und das finde ich eigentlich ganz lustig, was da passiert, ob das eigentlich auch so korrekt ablief. Weil, naja, so ein privates Postunternehmen hat die Mitgliedsdaten und entscheidet darüber, ob ein Brief, ob eine Abstimmungsteilnahme, also ob jemand abstimmen darf. Das ist schon echt krass. Kommst du mit wieder rein? Weil, soll ich dich für dich nochmal erzählen, wo wir sind jetzt gerade? Ja. Hast du zugehört?
Ja, so halb. Wir sind da, wo das private Unternehmen darüber entscheidet, ob die Stimme von jemandem gezählt wird oder nicht.
Das ist schon mal lustig, weil uns hat eigentlich niemand gefragt, dass DHL unsere Briefe aufmachen darf.
Ja, interessant ist auch nochmal, was für ein Vertrag wurde mit DHL abgeschlossen. Kriegen die einfach nur Geld dafür, dass die Expertise haben, sowas schnell zu öffnen mit ihren Hochleistungsbriefschlitzmaschinen? Oder dürfen die auch unsere ganzen Daten haben,
na, so wie ich verstanden habe,
und weiterverkaufen?
Werden sie vom Notar und von der MPEZK, also von der Mandatsprüfungs- und Zählkommission, die eingesetzt worden ist für das Votum, überwacht? Aber selbst das kann mir keiner garantieren. Zu einer Wahl gehört es ja auch die Überprüfbarkeit. Das heißt, man darf zum Beispiel bei einer Abstimmung dabei, aber Auszählung dabei sein.
Die müssen ja irgendwie Zugang zur MAVIS haben oder zumindest zu einem
Kopie.
Dump oder
ja,
so.
Genau. Ja.
Das heißt, wenn sie die Nummer an dem Barcode, die da drauf stand, wenn sie die gescannt haben.
Genau, dann, das war die Mitgliedsnummer.
Das war die Mitgliedsnummer. Dann müssen sie ja dahinter die Daten haben.
Genau.
Weil die müssen ja auch sehen, ob du zum Beispiel im letzten Jahr deinen Mitgliedsbeitrag bezahlt hast.
Ja.
Weil du sonst ja irgendwann nach Satzung dein Stimmrecht verlierst.
Richtig.
Will sagen, da muss, sobald gescannt wird, auf der anderen Seite irgendwas aufpoppen mit den Daten.
Oder es kann gut sein, dass die Mitarbeiter nur grün oder rot sehen.
Aber ich meine, die Daten müssen ja irgendwo bei DHL liegen. Das heißt, letztendlich wissen die jetzt, wenn sie denn wollen, so, wissen sie jetzt, wie viel haben wir jetzt abgestimmt? 333.000 oder was?
Genau, wir haben offizielle Zahl von der SPD Berlin getwittert, sind 333.500 Stimmen.
Ja. Dann wissen die jetzt ganz genau, wer das ist und ob die ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt haben.
Ja.
Und
wenn sie Zugang zur vollen MAVIS haben, dann wissen sie, welche Funktion, wie viel sie bezahlen. Daraus lässt sich ja ableiten, wie viel jemand verdient, weil gesagt wird.
Ja, aber ich meine, das hoffe ich jetzt mal, dass das dann nicht, sondern dass da einfach nur die wichtigen.
Keine Ahnung. Also ich. Kann keiner überprüfen.
Weil übrigens muss da auch gar nicht drinstehen, hat Mitgliedsbeitrag bezahlt oder nicht, sondern wenn ein grünes Lämpchen aufleuchtet, ist klar, der hat gezahlt.
Ja.
So. Naja, ist schwierig.
Vor allem aber trotzdem ist das ein, man kann sagen, ja, aber ist doch nicht schlimm, aber gerade die Information, der, ob jemand in einer Partei Mitglied ist, ist eine so hoch, ist das, glaube ich, vom Bundesverfassungsgericht als eine sehr sensible Information eingestuft worden,
ja,
oder?
Ja, klar. Also das muss nicht nur vom Bundesverfassungsgericht eingestuft werden, das ergibt sich doch schon aus dem Sinn, weil du damit ja dich eindeutig zu etwas bekennst.
Ja.
Und das geht ja erstmal keinen was an.
Richtig. Vor allem nicht DHL.
Ja, also es geht halt erstmal keinen was an. Und wenn dann nur, ne, informationelle Selbstbestimmung, wenn du das willst.
Ja.
Und wenn DHL dir einen Fragebogen schickt und sagt, hier, geben Sie mal an, ob Sie Parteimitglied sind, und du schickst es dahin, weil du meinst, DHL soll das wissen dürfen, dann ist es gut, aber halt nicht so.
Richtig.
Naja.
Das wird eine spannende Frage.
Aber wir nehmen einfach mal das Beste an.
Na, also ich glaube, ich persönlich werde trotzdem mal einfach dem Berliner Datenschutzbeauftragten das mal schreiben. Also ich glaube, das finde ich wichtig, und dass mir der Parteivorstand mal erklärt, wie das ablief. Weil das kann ich wenigstens erwarten. Also eigentlich hatte ich erwartet, dass der Parteivorstand von sich aus das erklärt, aber nicht, dass ich aus Halbsätzen von Presseartikeln erfahre.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die am Anfang alle gedacht haben, Sigmar schwatzt doch Illus dumm rum und macht doch gar kein Mitgliedervotum, und dann gesagt, nee, machen wir das jetzt. Ja. Und dann, wie machen wir das denn jetzt? Ja. Dass die da einfach, dass die dann,
also
einfach,
ich hatte,
irgendwas schnell genommen haben, DHL kann das? Was, ihr könnt das? Ja, klar.
Also wie ich verstanden habe, hatten die ernsthaft Probleme auch, so viel Papier zu besorgen. Weil Papier muss man eigentlich ein bisschen mehr im Voraus bestellen.
Ja.
Und bestell mal Papier für 100 Seiten vorwärts, 500.000 Mal. Bestell mal farbige Umschläge, bestell mal.
Ja, und zwar 500.000
Mal,
mal zwei. Ja, einmal richtig. Den blauen und einmal den roten.
Ja. Vor allem die Glitzerstreifen, das muss wahrscheinlich.
Und
da müssen Tausende von alten Omas gesessen haben und diese Glitzerstreifen aufgeklebt haben.
1,6 Millionen hat es jetzt gekostet.
Ja. Das ist schon ein ordentliches Sümmchen.
Ja.
Vor allem wahrscheinlich davon gingen halt 400.000 für eine Bildanzeige drauf.
Ja,
das ist abartig.
Das ist überhaupt der Schlimmste.
Genau da, zum Beispiel, das ist auch der nächste Punkt, wo ich eigentlich vom Parteivorstand Erklärung erwarte. Wer hat das finanziert? Wieso war der Parteivorstand als. Verantwortlich im Pressesinne drauf, auf diese Anzeige, wenn da irgendwie diese 6 Fuzzis unterschrieben haben, nur. Genau, wer hat das bezahlt? Und wieso ging das Geld in eine Bildanzeige und nicht in was Sinnvolleres? Aber okay. Aber merkt man schon, Krass. Jedenfalls, genau, jetzt sind die Briefe bei DHL, sie sind geöffnet, der rote Umschlag ist vom getrennt, die Einzelstadt der Erklärung ist gescannt. Der blaue Umschlag ist idealerweise jetzt in einer Urne gelandet. Mhm. So wie es aussieht, nicht, sondern in einer roten Kiste.
Ja. Aber sind die vielleicht verschlossen oben, kann das sein?
Nee, die sind mit Frischhaltefolie zugeklebt.
Ja, nee, aber oben drauf.
Das kann gut sein. Ja, das kann sein. Aber sieht man, aber wenn man sie von außen sieht, dass es blau ist.
Ja, das ist doof. Ja. Ja, vielleicht kommt das ja noch in eine Urne.
Aber die Frage ist ja, wie das mit dieser Abstimmung hier laufen wird. Man sieht hier, es gibt ein Foto von der Auszähltischen in der Station.
Ja, na, es gibt wahrscheinlich sitzt du da drin und, ja, und nimmst dir halt so ein Packen in die Hand und machst dann Ja nach links und Nein nach rechts.
Ah, gültig, ungültig.
Und ungültig in die Mitte oder so.
Ja.
Und wenn du die dann alle, also so
ach, quasi jetzt machen, sortiert erstmal?
Genau, du sortierst die um und immer, und irgendjemand kommt jemand und tauscht deine Kisten aus, ja, und nimmt die und schaut, ob die auch alle richtig einsortiert, ja, sind, geht die einmal durch und packt die dann in so eine Zählmaschine, so würde ich das machen.
Ja. Kann gut sein. Das ist auch die Frage, können wir das morgen eigentlich beobachten als Mitglied?
Oder anders, oder zählt die, ja, schon beim Durchgucken, ob, ja, die richtig sind, einmal durch und packt die zur Kontrolle nochmal in der Zählmaschine. Ja. Und guckt dann, wenn Abweichungen sind, zählt man halt nochmal aus. So wird man es wahrscheinlich idealerweise lösen. Aber wie die es machen, keine Ahnung. Aber da, ehrlich gesagt, ich glaube, da werden so viele Augen drauf sein. Ich glaube, da kann man dann auch nicht mehr schummeln.
Ja, da, das bezweifle ich ehrlich gesagt, aber ich finde schon kritisch, dass...
Ja, vorher ist halt einfach... Ja. Vorher ist da... Ist
auch, auch wenn irgendwie gesagt worden ist, dass dieser LKW, dieser ominöse LKW, dessen Route geheim ist, der irgendwie mit einer privaten Sicherheitsfirma bewacht worden ist und Mitarbeiter des PVs begleiten ihn. Wieso ist das, der Kram überhaupt erst in Leipzig gelandet, wenn es in Berlin ausgezählt wird? Wieso konnte das nicht da direkt nach Berlin landen? Wenn schon das auf dem Umschlag stand.
Vielleicht zu viele Leute. Mehr Leerstand in Leipzig. Größere Hallen. Vielleicht
keine Ahnung.
Ist ja auch in Wohnungen gewesen. Man weiß es nicht mehr. Alles geheim.
So, und dann.
Kennen wir eigentlich irgendjemanden, der
auszählen darf?
Nee, der mitgefahren ist.
Oh, ich glaube, keine Ahnung. Ich bin nicht bekannt.
Ja.
Wahrscheinlich ist das ist so unter Top-Geheimhaltung, weil zum Beispiel als Auszähler darfst du kein Handy in die Halle mitnehmen. Das ist schon krass. Jedenfalls sind jetzt unsere Unterlagen verpackt in roten Kisten und in diesem LKW drin,
genau,
der sich aktuell auf der Straße befindet,
ja,
und gegen 0 Uhr in Berlin ankommen soll. Es gibt für 23.45 Uhr ein offizieller Bildtermin für die Einfahrt des LKWs vorgesehen. Das ist, dass wir morgen in der Tagesschau einen gelben LKW sehen und drauf dann 60 Sekunden lang gelabert wird. Symbolfotos, das ist immer super, das ist wichtig.
Ja, vor allen Dingen möchte ich jetzt nicht das Arschloch sein, dass da heute Abend von der ARD hingeschickt wird und jetzt erstmal 2 Stunden in der Kälte
LKW Film darf am Ende.
Ja. Und dann filmst du 60 Sekunden LKW. Gut, Jungs, Feierabend. So, ja, das war's dann ja. Naja.
Und egal. Dann gibt das, jetzt wird es widersprüchlich aus den Presseberichten, ob direkt nach der Ankunft angefangen wird, die Dinger aufzumachen, die roten Umschläge, die blauen Umschläge. Das ist mir unklar. Es gibt einen Pressebericht, der sagt, ja, direkt nach Ankunft werden die Hochleistungsschlitzmaschinen angefahren und die 40.000 öffnen schon mal auf. Damit direkt um 10 Uhr, wenn die Leute kommen, die ausgepackt vor die Nase bekommen. Oder erst um 10 Uhr quasi alles anfängt und die geöffnet werden.
Das sollte eigentlich reichen, wenn die Dinger 40.000 Stück pro
Stunde schaffen.
Stunde, ja, schaffen. Und du da 2 von hast.
Ich glaube, dass der Bottleneck ist eher weniger... Diese Hochleistungsschlitzmaschinen, genau, als die Auszähler.
Deshalb sollte das wahrscheinlich reichen, wenn man da morgen früh mit anfängt.
Also so viel dran habe, 400 Helfer waren es jetzt, aber das ist keine verifizierte Zahl. Ich habe das jetzt nur irgendwo aufgeschnappt.
Nee, aber so, der habe ich auch mehrfach gelesen. Ja. Ja, du wärst ja fast dabei gewesen.
Ich wäre fast dabei gewesen, ich habe mich beworben. Der Berliner Landesverband hat ein Formular online gestellt, habe mich darauf angeschrieben und habe auch vergangene Woche vom Landesverband die Info bekommen. Hier, ihr seid auf der Liste drauf. Weitere Informationen erhaltet ihr vom PV und jetzt habe ich vor ein paar Tagen vom PV eine E-Mail bekommen. Hier, lieber Devin, vielen Dank. Wir haben dich auf die Reserveliste getan. Helfer kommen aus ganz Deutschland. Weil du hier in Berlin direkt vor Ort bist, haben wir dich auf die Reserveliste getan. Rechne damit, bereite dich vor, dass du vielleicht am Freitagabend oder am Samstag früh informiert wirst, dass du vielleicht einspringen sollst.
Ja.
Es kann gut sein, bisher hat sich keiner gemeldet. Es kann gut sein, dass morgen früh ich angerufen werde und sage, hier, bitte zur Station kommen, wir brauchen dich.
Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Also wenn das 400 Leute sind, dann brauchst du ja immer mindestens 200 Ersatzleute in der Nähe, weil vom Ersatz kann dann sowieso wieder nicht jeder und wer weiß, wie viele da ausfallen oder was nicht was. Kriegen die, also verköstigt wird ja, aber kriegen die auch die Übernachtung bezahlt eigentlich, die jetzt anreisen müssen?
Es kann gut sein, das weiß ich nicht. Ich habe das aus den Informationen des Landesverbands nicht mitbekommen, aber es gibt Essen kostenlos, es gibt Verpflegung kostenlos, man kann sogar sitzen, immerhin.
Ja, verrückt.
Ja. Ich habe mir ehrlich gesagt vorher kein Bild gemacht, wie das funktionieren wird. Aber so mit diesen Kisten macht es scheinbar am logischsten.
Ja. Ja. Wie soll man es sonst machen?
Ja, genau. Wie organisierst du 400 Auszähler?
Ja, du kannst das ja nicht einfach alles auf den Tisch schmeißen und sagen.
Ja, so, ja, richtig. So, wir machen so einen riesigen Tisch und da kippen wir jetzt erstmal 400.000 Briefe aus.
Genau. Ja.
Ja, genau. Und dann erfolgt ab 10 Uhr die Auszählung. Um 11 Uhr geht eine Presserundgang durch. Und gegen Abend soll das Ergebnis feststehen. Das wird dann von der
ursprünglich geplant ist 18:30 gewesen.
Ja.
Weil jetzt aber so viele Leute abgestimmt haben, ist man sich nicht mehr so sicher, ob man das einhalten kann. Ja. Jetzt heißt es irgendwie nur noch im Laufe des Abends.
Genau, es kann gut sein, dass es erst 20 Uhr, 22 Uhr sein wird.
Ja.
Man muss halt mit dem Schlimmsten rechnen, dass wirklich, es sind jetzt eine Menge zur Auszählung da. Und am Sonntag ist Parteivorstandssitzung und Sitzung der Fraktion.
Ja.
Und Dienstag wird dann die Bundeskanzlerin schon gewählt, so. Wenn es ein Ja gibt.
Genau, so viel aber jetzt können wir ja mal langsam inhaltlich werden. Erste Sache, es gibt ein ZDF-Politbarometer. Deutliche Mehrheit erwartet Ja, und zwar richtig deutlich, so im Sinne von über 90% deutlich. Bei den SPD-Anhängern, bei allen sind es 83%, die es erwarten. Nein sind bei allen 9, bei SPD-Anhängern 6. Was ich nochmal kurz einschieben will, ich schmeiße es ja auch mal in den Chat, den Link, wenn man sich das mal anschaut, diese Farben, ja, die das, die beim Politbarometer verwendet werden, die sind jetzt nicht gerade barrierefrei, ja. Ich hab eine Rot-Grün-Schwäche.
Ach, okay.
Genauer gesagt, es ist eine Grünschwäche, die ist auch nicht besonders stark ausgeprägt. Also da gibt's dann, das gibt dann von diesen Testkärtchen, die man dann kennt, mit diesen Nummern und Buchstaben, weiß nicht was, da gibt's dann noch ganz viele Tausende, um das ganz viel zu verfeinern, ja, um noch so ganz kleine Varianten rauszureden. Also es ist wirklich nicht stark ausgeprägt, da gibt's Leute, die jetzt echt viel schlimmer erwischt als mich. Und, ich meine, ich kann jetzt der linker Balken von rechter Balken unterscheiden, ja. Und hier jetzt auf meinem Mac-Bildschirm geht's auch.
Sind das für dich jetzt eine Fläche, eine farbig? Oder siehst du dieses grün-rotlich? Oder wie? Ich verstehe
das. Ja, das ist schon, ja, ist schon grün und nein ist schon rot.
Das erkennst du, okay.
Ja, also, ne, das ist schwer. Also, das Ding, Rot-Grün-Schwäche kommt daher, dass Rot und Grün haben dieselbe Helligkeit.
Ah.
So. Und wenn du jetzt aber, wenn du den Kontrast sozusagen ganz aufdrehst, dann hast du wenn diese minimalen Helligkeitsunterschiede, die du hast, weil du verschiedene Farbmischungen hast, Rot ist ja nicht immer rot und grün ist ja nicht immer grün, kann ja mehr gelb oder mehr blau drin sein oder so beim Grün, dann werden diese minimalen Helligkeitsunterschiede deutlicher und dann ist es einfacher, das zu unterscheiden. Ja. Das gilt übrigens nicht nur für Rot-Grün-Schwache, die generell die Farben sehen können, nur halt Probleme haben, wenn halt die Helligkeit ähnlich ist, das zu unterscheiden. Das ist manchmal ganz krass bei so bestimmten Rottönen und Grüntönen, wenn man sich ein Fußballspiel anguckt. Auch nicht im Fernsehen. Im Fernsehen ist das durch die Aufnahme, durch das LCD meistens besser erkennbar, aber wenn man irgendwie so an einem hellen Tag zum Beispiel so von weiter weg gegen die Sonne so ein Fußballspiel auf dem Feld anguckt, da hatte ich schon mehrfach, dann ist es auch richtig so, weißt du, so wie diese kennst du dieses Bild, wo du einmal diese alte Frau drauf hast, die aber gleichzeitig eine junge Frau ist? Das kann dann, das kann auch so hin und her switchen.
Ja, so je nachdem, wie man sich konzentriert drauf.
Besonders, wenn ich weiter weg bin. Aber wenn ich ja näher rangehe und das einmal gesehen habe, dann prägt sich das meistens so ein, dass ich irgendwie so eine Erinnerung dann daran habe. Also es ist ganz schwer zu erklären.
Ja, okay.
Wie gesagt, das ist bei mir relativ schwach ausgeprägt. Das heißt, ich habe noch Glück, aber wenn man da mal ein paar, ich habe das im ZDF auch schon mal geschrieben, die haben dann, also getwittert, die haben dann zurückgetwittert, ja, man gibt das weiter, man kümmert sich, guter Hinweis, leiten das weiter, passiert ist, glaube ich, nichts. Mal gucken, weil aber für Farbenblinde ist es dann auch einfacher im Übrigen. Ja,
aber wenn halt du eine rot-grüne Schwäche hast, wieso bist du dann nicht für die große Koalition?
Ja, ich habe doch eine Schwäche für Rot-Grün. Verstehst du?
Ach so. Ja.
Ja.
Aber
also auch für Farbenblinde, die halt wirklich nur sozusagen braune Suppe sehen, nur in Helligkeitsabstufung, ist das, also ne, ich, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, ich habe das jetzt nochmal versucht darzustellen für Leute, die das, ich weiß ja auch nicht, wie es ist, farbenblind zu sein, aber so wird es ja immer berichtet, dass es alles eher so bräunliche Töne sind, die man dann wahrnimmt. Ist es auch dann viel einfacher, das auseinanderzuhalten. Ja. So, und das, ne? Barrierefreiheit, ZDF. Schäm dich. So. Auf jeden Fall.
Inhaltlich. Gibt es eigentlich nicht viel zu berichten, als ist eigentlich klar. Koalitionsvertrag immer noch so unklar, schwammig wie geht. Prüfaufträge, nichts verändert. Minister. Wissen wir jetzt mittlerweile.
Hey, nein, Moment mal. Du kannst ja nicht alles
umschmeißen? Doch.
Kannst ja nicht alles einfach jetzt. Ich wollte ja auf einen Punkt hinaus.
Ach so.
Was sagt uns jetzt
dieses Jahr
die Einschätzung der Bürger, der Anhänger, aller Befragten und der SPD-Anhänger über das Votum?
Gar nichts.
Genau, das ist nämlich auch meine These.
Es liegt absolut gar nichts. Also das Problem war, das erste, wer sich den Anycast vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen oder 4 Wochen anhört, wo wir das erste Mal über das Votum gesprochen haben, haben wir gesagt, es wird ganz schwierig, ob überhaupt das Quorum erreicht wird.
Mhm, genau.
Darüber drehte uns die ganze Zeit. Wir hatten Angst oder wir hatten Sorge. Wahlrecht.de hat über negative Stimmgewicht spekuliert, wenn das Quorum nur ganz knapp erreicht wird. Es war niemand hat damit gerechnet, dass wir fast 70% Beteiligung haben.
Doch eine Person, aber deren Namen nenne ich hier nicht.
Hat das nicht geahnt?
Mhm.
Okay, sag's mir später.
Nee, nein, den Namen spricht man nicht aus.
Hä?
Den Namen nimmt man nicht in den Mund.
Wessen Namen?
Ja, das sage ich jetzt ja nicht.
Kannst du ihn aufschreiben?
Nee, das würde mich zu sehr anwidern.
Nein!
Ah, doch.
Ja! Aber der hat nur geraten, der hat nur Glück gehabt.
Ja, immer.
Ja, genau. Der Gedanke.
So, weitermachen.
Weitermachen, genau. Niemand hat damit gerechnet, dass fast 70% der SPD-Mitglieder abstimmen. Ich hatte gewettet, ja, 30% maximal.
Niemand hat die Absicht, am SPD-Mitgliedervotum teilzunehmen.
Ja, was sind das für Menschen? Die sind bisher nie in Erscheinung getreten. Es ist ein Großteil vermutlich noch nie ihr Parteibuch abgeholt vom Ortsverein. Was sind das für Menschen?
Man muss sich das mal echt. Also, das ist.
Das ist eine unbekannte Spezies. Das ist so wie unter.
Und jetzt
so,
ist die Frage.
Tiefwasser-Lebewesen.
Und jetzt ist die Frage tatsächlich, wie stark unterscheiden sich SPD-Wähler und SPD-Mitglied voneinander?
Ja.
Und das halte ich für unvorhersehbar.
Ja.
Und deshalb sind diese ganzen Umfragen völliger Käse.
Ja. Weil Anhänger sind was anderes als wirkliche Mitglieder.
Und vor allen Dingen, man kann das ja auch sehen, der Durchschnitt aller, ja,
ist fast identisch.
Nee, der Durchschnitt aller, da sind nur 83% dafür. Ja. Der SPD-Anhänger denken 92%, es würde zugestimmt. Das ist die Fehlertoleranz. Also wie hoch ist die Fehlerquote?
3%?
Ja, also das ist da drüber. Das ist halt schon signifikant, dieser Unterschied. Nee, gar nicht wahr. Entschuldigung, das ist schon ein reeller Unterschied. Ja. Aber ob der signifikant ist, müsste man jetzt wieder ausrechnen. Wie ging das nochmal mit dem Alpha und so.
Das weiß ich jetzt nicht, sorry.
Ja, ist auch egal. Wir sind ja nicht im Matheunterricht zum Glück. Das finde ich schon mal interessant, weil man könnte natürlich auch die These aufstellen, das ist alles Spekulation, aber man könnte auch die These aufstellen, na, die SPD-Anhänger, die da befragt wurden, das sind Fanboys.
Ja.
Die wollen halt, dass die SPD regiert und alles andere ist egal.
Ja.
Und vielleicht hat ja auch der ganze Bundesdurchschnitt sozusagen besseren Durchblick. Aber ich finde es völlig unvorhersehbar. Ich halte es auch für wahrscheinlicher, dass da zugestimmt wird.
Oh, selbst darauf würde ich mich nicht mal drauf einlassen. Also ich kann gut vorstellen, dass wir bei 55 für und 45 dagegen haben.
Nee, mein Tipp ist ja immer noch so 70-30.
Ich tendiere 60-40, ehrlich gesagt, wenn schon.
Oh, mal schauen.
Aber genau, also, es ist einfach vollkommen unbekannt, ja, wie diese 200.000 Mitglieder, mit denen man nicht gerechnet hat, abgestimmt haben.
Was man bei aktiven Mitgliedern beobachten kann, finde ich, also zumindest habe ich das beobachtet, ich weiß nicht, ob du das teilst, ist, dass je höher die Leute auf höheren Ebenen die Funktionärsposten innehaben, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Große Koalition wollen.
Ja.
Und je weiter man sozusagen runtergeht auf der Ebene, auch wenn es noch Funktionäre sind, jetzt gar nicht mal einfache Mitglieder, auch bei Funktionären, desto mehr lehnen den Koalitionsvertrag auch ab.
Ja. Es kann gut sein, dass es quasi so eine unbekannte Basis, die noch nie was mit dem Parteiapparat zu tun hatte.
Moment.
Ja, aber.
Moment. Und bei den Mitgliedern, glaube ich, die gar keine Funktion innehaben, einfach nur einfaches Mitglied sind, aber auch zur Sitzung gehen, da glaube ich, ist also zumindest so meine Erfahrung. Ach, du meinst
quasi Mitglieder, die zu den Regionalkonferenzen gegangen sind.
Genau, da ist die Ablehnung
gering.
Nee, generell höher. Also ich meine, das,
meinst du?
Also im Bundesvorstand lehnt das Ding keiner ab.
Ja.
Das will ich damit sagen.
Auf Landesebene?
Landesebene gibt es vielleicht ein paar. Wo du noch Bezirk hast, gibt es ein paar mehr.
Ja.
Im Ortsverein gibt es aus dem Vorstand noch ein paar mehr. Ja. Und von den einfachen Mitgliedern, die zur Mitgliederversammlung gehen, gibt es dann noch ein paar mehr, die das ablehnen. Ja.
Aber ich hatte eher den Eindruck, dass die Teilnehmer dieser Regionalkonferenzen Großteil dafür waren.
Ja, kurz nach der Regionalkonferenz.
Ja.
Ja, aber das ist ja klar. Wenn du dir eine Werbeveranstaltung für ein Produkt anguckst, ja, dann sind danach auch immer mehr von dem Produkt überzeugt als vorher.
Ah, okay, ja.
Und wenn du noch einen Tag später nochmal fragst, dann hast du auch wieder andere Ergebnisse. Also das ist ja eine einfache Werbesituation. Das ist ja, glaube ich, psychologisch ganz gut zu erklären. Zwar nicht von mir, aber von irgendjemandem zumindest.
Aber so. Was ist jetzt mit den 200.000 Mitgliedern, mit denen keiner gerechnet hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass die hatten mit der Partei bis auf die Zahlung ihres Mitgliedsbeitrags nichts am Hut. Die hätten keine Verbindung, noch nie zu einer Ortsvereinssitzung gegangen, sind irgendwann mal vor 10 Jahren, ich würde eher sagen vor 20 oder 30 Jahren eingetreten, irgendwie mit Willi wählen und werden jetzt plötzlich aktiviert dadurch.
Was? Ja.
Also ich vermute, ein Großteil dieser 200.000 Bekannten geht in Richtung 60.
Ja, kann, ist wahrscheinlich so, weil der Durchschnittsalter ist 59.
Das sind die alten Mitglieder, die wer zu Willi wählen eingetreten sind, mit der Partei nichts am Hut hatten seitdem oder nichts mit in Verbindung getreten haben und jetzt dadurch aktiviert worden sind. Und ich kann die absolut nicht einschätzen.
Also, das ist auch nur ein Gefühl.
Ja, ist alles jetzt Gefühl.
Man weiß es nicht, ist alles Spekulation. Ne? Aber ich dachte eigentlich eher, wenn die Beteiligung höher ist als erwartet und jetzt im Sinne von so 150.000.
Ja, genau.
Dann dachte ich, dann spricht das eher dafür, dass es abgelehnt wird. Ja. Weil die Leute sozusagen, wir hatten das ja beim letzten Mal schon.
Der Mobilisierungsgrad bei Nein-Sagern ist höher als bei Ja-Sagern.
Genau. Das ist wie bei, ich will jetzt hier kommunales eigenen Stromversorger haben. Dann gehen halt hauptsächlich die hin, die das wollen und die es nicht haben wollen, für die spielt es erstmal keine Rolle, ob sie dagegen stimmen oder ob sie zu Hause bleiben.
Ja. Das Wahlrecht.de hat das eigentlich ziemlich gut mit diesem negativen Stimmgewicht erklärt. Dass man
dann kann es sogar noch durchaus mal schlauer sein, zu Hause zu bleiben, wenn man es nicht will, als wenn man, weil es nämlich sein könnte, wenn man hingeht und dann dagegen stimmt.
Dass man das Quorum erhöht.
Genau, dass man das Quorum erhöht und dann dafür sorgt, dass die Entscheidung so ausfällt, wie man es nicht haben will. Also, wie dem auch sei. Ich glaube jetzt aber, dass die Zahl so viel höher ist.
Dass es rauskommt.
Nein, dass einfach dieser Punkt, dieser asymmetrischen Mobilisierung oder wie auch immer man das nennen soll, dass der dann nicht mehr greift, weil das einfach so viele sind, dass man, dass das zumindest halbwegs ausgeglichen ist.
Das ist ausgeglichen im Sinne von, dass es einfach nicht klar, also was heißt das für dich? Also ich verstehe es gerade nicht.
Nein, dieser Effekt, dass nur die hingehen, die
Interesse daran
haben, nein zu stimmen. Dass das, weil so viele abstimmen,
dass
sich aber so ein bisschen einfach rauswächst, nivelliert.
Also,
weil halt generell viel mehr abstimmen, und zwar abstimmen einfach, weil sie abstimmen wollen und nicht, weil sie irgendwie dagegen oder dafür sein wollen. Und dass sozusagen die paar, die wirklich das nur abstimmen, weil sie dagegen sind oder dafür oder was auch immer und ihre, also in diesem Fall ja dagegen, und dass der Mobilisierungsgrad, der da höher ist, dass das dann nicht mehr so ins Gewicht fällt, weil auch vom ganzen Rest einfach alle so viel abstimmen, weil sie halt abstimmen wollen.
Ja. Ja, okay. Also vor allem, weil diese Wahl eine sehr bequeme Wahl eigentlich, Man hat die Unterlagen direkt nach Hause bekommen. Man hatte ein bisschen knappe Zeit, die wieder zurückzugeben. Das einzige Kritische an diesen Wahlunterlagen war dieser zweiseitige Werbebrief. Das war wirklich abartig. Ich habe schon gedacht, dass man wenigstens die Wahlunterlagen neutral hält. Aber hast du diesen Brief?
Ja, ich habe den nicht gelesen, ich habe den weggeschmissen.
Ich habe ihn nur überflogen. Und ich deshalb stimme bitte mit Ja. Und
ja, dann ich das,
30 Unterschriften von ja, den wichtigsten Leuten in der SPD.
Ich finde das nicht in Ordnung. Aber eine Kollegin von mir sagte, aber das ist doch egal, dass da so ein Brief beilag. Schön ist doch überhaupt, dass wir gefragt werden.
Ja, das ist so ein,
aber,
ach, wir sollen doch dankbar sein, dass wir befragt werden.
Ja, sollen wir auch, bin ich durchaus für, das ist super und da soll man auch, wie ich mal, das muss man...
Ja, aber doch so kein unterwürfiges Dankeschön, oder?
Nein, und deshalb muss man dann lange nicht mit Ja stimmen, nur weil man gefragt wird.
Ja, genau.
Sondern dankbar sein, das ist auf jeden Fall eine gute Sache,
nein,
das ist eine gute Entscheidung gewesen, die ist nur zu loben.
Ja, deswegen aber, zum Beispiel, das will ich mir einwerfen, ich finde das so gut, deswegen habe ich mich ja auch freiwillig als Helfer gemeldet,
ja,
weil ich das möchte, dass es erfolgreich und sauber über die Bühne geht.
Ja.
Weil ich möchte halt nicht, dass mir in den nächsten 20 Jahren halt wird, aber mit der Beteiligung, wir hätten das Votum 2013, ist alles so in die Hose gegangen, Rudolf Scharping. Das möchte ich nicht mehr hören.
Ja. Ist schon richtig. Was sozusagen mein Argument...
Ja.
war dagegen, ist, wenn das jetzt eine ganz normale Abstimmung über eine Abstimmung über ein Gesetz wäre, sagen wir, es gäbe sowas auf Bundesebene,
ja,
und das wäre nicht mit wir rennen zur Urne, sondern wir kriegen einen Brief nach Hause geschickt und alle haben 2 Wochen Zeit, den zurückzuschicken, ja, und das wird dann gezählt. Und da würde so ein Brief beilegen mit einer Empfehlung der Regierung. Wir übersetzen das jetzt mal, Parteivorstand ist sowas ähnliches wie unsere höchste Regierung. Dann wäre die Wahl
ungültig.
Ja, die wäre auf jeden Fall verfassungswidrig.
Sie ist gegen die Grundsätze verstoßen. Also diese Wahl ist, also die Wahlgrundsätze, die uns das Parteiengesetz normalerweise auferlegt auch.
Ja, genau.
Die wurden hier krass missachtet.
Und ja, aber der Witz ist ja, die gelten ja nicht.
Richtig, weil es keine Satzungsrecht, es ist nicht über die Satzung.
Weil es ja satzungsrechtlich nicht bindend, also es, ja, ist ja nicht,
es
nicht
ist, nach Satzung bindend. Also es ist kein Instrument nach der Satzung, deswegen ist es halt,
genau,
ist die spannende Frage. Wir haben ja, die SPD hat ja 500.000 Spezialgenossen. Einer wird sich davon finden oder eine, die dagegen Widerspruch einlegen.
Wir können mal kurz mit den, ja, Wahlrechtsgrundsätzen, ne? Frei, gleich, geheim, unmittelbar
und,
das war's schon, oder?
Ne, 5 sind's.
Warte mal, frei, gleich,
Geheim,
unmittelbar
und allgemein.
Allgemein, genau. Dankeschön, sehr gut.
Politikunterricht, 9. Klasse.
Ja, Staatsrecht 1, erstes Semester. die Frage ist, oder wo es hier scheppern, ja, könnte, ist bei der Wahlfreiheit. Sagt man ja, naja, da liegt doch ein Brief bei. Aber du bist doch trotzdem noch frei, du kannst doch machen, was du willst, du bist doch nicht gezwungen, dir werden keine Repressionen angedroht.
Na stopp, der Parteivorstand hat ein Informationsmonopol.
Nee, darum geht's gar nicht, sondern, ah, okay, sobald die Möglichkeit der Beeinflussung entsteht,
ja,
ist es schon zu spät.
Ja, das liegt in dem Brief vor, weil der Brief eindeutig sagt,
deshalb,
es geht hier um die Zukunft Deutschland und wenn du nicht abstimmst, dann,
genau,
blöd.
Deshalb ist es noch, warte mal, was soll ich jetzt sagen? Das war ich kurz durch den Chat verwirrt, das tut mir leid. Übrigens, auf die Sachen, die da angesprochen werden, gehen wir gleich noch teilweise kurz ein, auf jeden Fall. Genau. Deshalb ist es ja auch verboten, dass du mit Parteiemblem wählen gehst, zum Beispiel. Wenn du noch vorher,
ja,
vom Wahlkampfstand kommst und dann noch
deinen, ja, so
SPD-Kapuzenpulli anhast und zum Wahllokal, ja, rennst, dann kommst du da nicht rein. Eigentlich darfst du da auch nicht davor stehen.
Es gibt diese Todeszone, 200 Meter.
Ich weiß nicht.
Also es gibt so eine berühmte, neutrale Zone um jedes Wahllokal, wo auch keine Wahlwerbung aufgehängt werden darf.
Doch. Das ist in Neuschwa und so, aber nicht so.
Ja, ich glaube, da nimmt es keiner ernst.
Also du darfst halt, also drinnen und kurz vor der Schule wird schon drauf geachtet, da,
ja,
werden auch mal Leute weggeschickt, aber also es ist schon mal vorgekommen, dass so Leute weggeschickt wurden, so muss man sagen, das liegt jetzt auch nicht in der Tagesordnung, aber Plakate hängen in der Straße schon.
Ja, das kann gut sein, aber in anderen Städten wird da penibler drauf geachtet.
Ja, so. Habe ich jetzt noch was vergessen?
Genau, also das heißt, die Wahlgrundsätze sind hier nicht, sind wahrscheinlich hier nicht eingehalten worden. Das könnte aber egal sein, weil...
Das nee, das ist egal.
Ja, ist egal?
Das ist egal, weil, also, ne, das Parteien, die Parteien sind ja da an allgemeine demokratische Grundsätze gebunden. Übrigens auch ja. an, eben wie du gesagt hast, ja. auch an diese Wahlrechtsgrundsätze.
Aber dieses Votum, wir sprechen hier von einem Votum,
genau.
steht in keiner Satzung.
Ja.
Nicht unsere,
es,
unsere
gibt,
Satzung.
Es gibt die Möglichkeit dazu.
Ja, es gibt
sowas Entscheid. Den Entscheid, genau.
Und da ist so ein geklärter Unterschied zwischen Votum und Entscheid ist, wenn das Votum zum Beispiel an diesem Quorum scheitern gescheitert wäre, dann wäre quasi der Entscheidungsvorschlag nicht automatisch abgelehnt, also der beim Entscheid wäre automatisch abgelehnt gewesen.
Genau.
In dem Fall passiert nichts, sondern der Parteivorstand hätte dann einen Sonderparteitag einberufen, der quasi die Entscheidung getroffen hätte. Also der Parteivorstand hat sich quasi ein Werkzeug selber erschaffen.
Ich habe gleich nochmal eine spannende Frage, aber ganz zum Schluss, erinnere mich mal daran, dass ich
und jetzt sind wir halt, das ist ein, der SPD ist ein großer Laden, da wird es immer einen Pappenheimer geben, der das anfechten wird.
Genau.
Und da ist die erste Frage, ein Parteigericht, das wird wahrscheinlich das Bundesparteigericht sein, wird es überhaupt zur Entscheidung angenommen? Weil das ist ja, hat ja nichts mit der Satzung zu tun, ist ja nicht durch die Satzung gedeckt. Meine erste Möglichkeit besteht, dass das Parteigericht sagt, ja, wir nehmen es trotzdem an, weil das ähnlich der Satzung und weil es so Parteivorstand hat es beschlossen und hat so satzungsähnlichen Charakter, so ein schieß mich tot, begründet das irgendwie mit BGH, mit dem, nicht BGH, sondern BGB und Vereinsrecht und Parteienrecht.
Man könnte sagen, also ein Argument, also grundsätzlich ist das erstmal, trifft das ja zu, naja, das ist halt nicht in der Satzung.
Ja.
Und deshalb hast du, deshalb ist das nicht bindend und deshalb kannst du da
bist auch nicht deine Rechten tangiert.
Deshalb, genau, kannst du auch gar nicht in deinen Rechten verletzt sein und deshalb hast du hier keine, wenn man das mal ins öffentliche Recht überträgt, ja. würde man sagen, du hast keine Klagebefugnis.
Ja.
So, und dann ist das unzulässig.
Ja.
Die Klage. So, da geht's dann unzulässig, heißt immer, ob man überhaupt drüber nachdenkt, was da, was du an Sachverhalt ja. geschildert hast. Ob du überhaupt da, ob das überhaupt losgehen kann. Und dann muss man, muss es danach noch nicht nur zulässig, sondern auch begründet sein.
Ja.
Das heißt dann, dass du wirklich in deinem Recht verletzt werden, sein, ja. Verletzt worden, sein worden, also verletzt wurdest.
Ja.
Was wollte ich jetzt erzählen? Ich war jetzt bei.
Das ist eine spannende Frage.
Nee, das kommt ganz zum Schluss.
Okay. Also klar. Und es ist halt.
Ja, ja genau.
Die aber Frage
was,
ist, was
und dann kann man ja erstmal sagen, naja, du bist halt nicht tangiert, ja. ne, weil es halt nicht bin, aber. Das ein Argument wäre zu sagen, warum man das trotzdem für zusätzlich erklären müsste, ist, der Parteivorstand könnte ja, ich weiß nicht, dazu muss man, ich weiß nicht, kann der Parteivorstand von sich aus einen Mitgliederentscheid machen?
Ich glaube, es gibt drei Arten, wie ein Mitgliederentscheid einzustellen. Auf Beschluss des Parteitages. Auf Beschluss von 3/8 der Landesvorstände oder Bezirksvorstände und durch ein Mitgliederbegehren, ein erfolgreiches Mitgliederbegehren.
Okay, also kann das der Parteivorstand nicht machen?
Ich glaube nicht, aber ich würde das jetzt
verifizieren. Dann wird das, was ich sagen wollte, wieder nicht passen, aber man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, naja, dann kann ja der Parteivorstand dadurch, dass er sagt, naja, jetzt machen wir aber mal hier ein Votum, und machen keinen Entscheid, kann man ja sozusagen die Satzung umgehen und sagen aber gleichzeitig, aber das ist trotzdem ja. für uns bindend, kann dann die Satzung umgehen und dadurch auch umgehen, dass jemand dagegen vorgehen kann, gegen dieses ganze Votum. Das wäre noch so ein Punkt, wo du sagen kannst, damit du das nicht, in dieses Schlupfloch.
Ah, ja? Stopp. Also, Artikel 13, Paragraph 13, Absatz 4, ein Mitgliederentscheid findet ferner statt, wenn B, ein Parteivorstand, der Parteivorstand mit Dreiviertelmehrheit beschließt.
Ja. Hier ist es, glaube ich, wie ist es mit dem Votum, das einstimmig beschlossen worden?
Das wurde einstimmig beschlossen, ja.
So. Dann gilt das Argument nämlich wieder. Dann könnte man jetzt sagen, na, wenn der Parteivorstand das einsetzen kann, ja?
ja,
und er sagt jetzt aber, wir machen das aber hier nicht nach Satzung, sondern wir machen so ein Votum, das ist aber trotzdem für uns bindend.
Dann
kann er ja sozusagen dadurch, wenn man das macht,
ja.
einfach die Satzung und auch deine Möglichkeit,
zum Einspruch und
genau, den Rechtsweg ja. zu beschreiten, damit kappen, dass ja. er sagt, naja, aber es ist gar kein Entscheid gewesen, es war
das heißt, ein Votum. Also ein Parteigericht könnte sagen, stopp, nein, das war kein Mitgliedervotum, sondern was tatsächlich ein Entscheid war.
Das war ein Entscheid,
ja.
ja.
Und damit wäre dann die Klage zulässig.
Ja, das könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, weil für den Entscheid, ne, mit Fristen müssen ja auch gewahrt sein und sowas, man könnte auch sagen, das war zwar ein Votum, aber dadurch, dass ihr gesagt habt,
das hat den Charakter eines Entscheids.
Das hat den Charakter eines Entscheids, also wir wollen, dass es, dass es verbindlich ist, müsst ihr auch sozusagen so Mindeststandards erfüllen, nämlich auch eine, das muss es eine Anfechtbarkeit, also eine Möglichkeit zur Anfechtung in irgendeiner Art und Weise geben. Das könnte man auch sagen. Aber das ist wirklich hier reine Spekulation. Und das ist auch garantiert noch von keinem Parteigericht in Deutschland entschieden worden, weil das ist hier, wir betreten hier Neuland.
Also es könnte gut sein,
dass wir betreten hier Neuland. Ja?
Also genau. Und dann ist halt die Frage, wenn es, wenn das Parteigericht es annimmt, welche Gründe gäbe es, das anzufechten? Einmal, dass die Wahlunterlagen nicht neutral gewesen sind, dass die Abstimmungsfristen sehr knapp waren, weshalb wurde festgelegt, dass ein Mitglied bis zum 13. seine Adresse gemeldet haben muss oder verifiziert sein muss? Wie ist dieser 13. festgelegt? 13. November festgelegt worden? Das wäre zum Beispiel ein Angriffspunkt.
Fristen würde ich sagen, nein. Fristen sticht nicht, weil erstens waren das 10 Tage oder so, die du.
Ja, also meinst du Abstimmungszeitraum?
Wieder abzuschicken konnte. Also, warte mal, wann haben wir denn die Sachen bekommen?
Also, gesagt worden, drei Tage, wir haben es.
Man soll es drei Tage einnehmen, damit es auf jeden Fall noch
ankommt. Montag der 2. oder 3. Dezember war, habe ich
also hatte man hat ungefähr 7 Tage gehabt, das abzuschicken.
Genau.
Das ist knapp, ja, gebe ich dir recht, aber
wahrscheinlich knapp ausreichend.
Moment mal, der Witz ist, da könnte man drüber diskutieren, aber es gab vorher den Vorwärts, der an alle gegangen ist. Es gab eine große Medienberichterstattung darüber. Das heißt, das war alles mehr oder weniger bekannt. Und stechendes Argument wird da sein, zumindest seitdem du den Vorwärts in deinem Briefkasten hattest.
Bist du informiert über
den Inhalt? Bist du irgendwie so informiert? Ja. Und dann passt das schon so halbwegs. Ne, würde ich jetzt sagen.
Ja. So, dann gibt es aber noch die zweite Frist, und zwar dieser 13. November, der Stichtag gewesen sei, dass du in der Marvis eingetragen werden sein musstest und stimmberechtigt sein. Das war der Tag, wo die Stimmberechtigung festgestellt wurde.
Würde ich auch sagen, das sticht auch nicht das Argument, weil irgendein Tag muss es sein.
Ja, aber der muss irgendwie festgelegt werden nach ordentlichen Regeln. Der muss ja auch dir vorher bekannt gewesen sein.
Irgendein Tag muss es sein. Dass er vorher bekannt gewesen sein muss.
Ja, aber selbst wenn, es wurde per E-Mail informiert zum Beispiel, dass du diesen Tag.
Genau, also irgendwie. Information fand auch schon, aber ich würde sagen, irgendwie muss der festgelegt werden. Und selbst ohne Information, also nehmen wir mal an, das wird gar nicht informiert darüber, es muss aber ein Tag festgelegt werden, dann guckt man sich einfach mal an, wie ist denn das Verfahren? Dann schaut man sich einfach an, wie lange braucht man tatsächlich, um sowas zu organisieren? Und was ist sozusagen der kurzmögliche Zeitraum, den man irgendwie hat? Und das kommt schon so irgendwie hin. Also ich nehme, also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen.
Also ein Gericht könnte das kritisch sehen, aber es wäre kein Grund, dass jetzt Ding.
Das ist alles nur, ich habe keine Ahnung, aber ich denke da einfach mal nur gerade ein bisschen drüber nach. Man könnte, also man müsste sich wahrscheinlich genau anschauen, wie ist die Zeit danach und wie knapp war das alles bemessen und so, und brauchte man wirklich diese Tage, könnte man das nicht eine Woche später machen können, und wahrscheinlich, wenn man den riesen Aufwand bedenkt, die ganzen Sachen drucken, die ganzen Sachen verschicken, auch zusehen, dass das fehlerfrei alles gedruckt wird und fehlerfrei verschickt wird, du musst ja auch nochmal so eine Art Nachkontrolle haben, dass auch wirklich alles rausgegangen ist und so, da braucht man schon bestimmt ein paar Wochen. Okay. Und da ist der 13. November, wenn du bedenkst, dass irgendwie so dreieinhalb Wochen später die Sachen rausgeschickt worden sind, das finde ich
schon. Zwei Wochen später. Also eine Woche vorher war das, du kannst einfach nicht nur mal so 500.000 Briefe versenden.
Das finde ich schon in Ordnung. Okay.
Dann,
daran wird es wohl nicht scheitern. Scheitern würde es wohl, glaube ich, tatsächlich eher an dem Brief, der dem beilag.
Ja. Und
zwar den direkten Wahlunterlagen.
Könnte es auch deshalb scheitern, dass der Parteivorstand die Satzung gegangen hat? Zu sagen, ey Leute, das war hier, ihr habt satzungswidrig gehandelt?
Nee, ich würde eher sagen, also wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht so sehr aus, aber ich würde sagen, von meinem Verständnis her ist es eher so, dass man bei allen Sachen, das ist eigentlich so ein Grundsatz, den man im Recht hat, wenn du irgendetwas umgehst, es gibt auch im BGB zum Beispiel das Umgehungsgeschäft, wir machen irgendein Geschäft, wollen aber in Wirklichkeit auf was ganz anderes hinaus, dann gelten die Regeln für das, was wir eigentlich wollten.
Ja.
Und das ist eigentlich so ein Rechtsgrundsatz, der eigentlich überall wiederzufinden ist.
Das heißt, das war nicht sauber, aber deswegen, es war nicht okay, aber weil ihr es jetzt gemacht habt, das Kind ist in den Boden gefallen, deswegen wenden wir jetzt die Regeln darauf an.
Nee, anders musst du dir das vorstellen, sondern wir wollen
Ja.
Ja, also stell dir einfach mal vor, ich will dir ein Grundstück verkaufen.
Ja.
So. Und da muss man ja auch Steuern zahlen,
ja,
wenn ich dir ein Grundstück verkaufe. Ne? Und das Grundstück, da steht meinetwegen ein Haus drauf und da ist irgendwie noch ein Swimmingpool eingelassen, das ist irgendwie richtig schön wert und das hat so einen Wert von Verkehrswert von was weiß ich, 300.000 Euro, ja, oder was, oder 400.000. Und weil sich das ja am Kaufpreis die Grunderwerbsteuer bemisst, ja, ist es natürlich doof, wenn das 400.000 Euro kostet, weil dann musst du viele Steuern bezahlen. Ja. Und dann sage ich, weißt du was? Dein Stuhl da, der sieht aber ganz cool aus.
Dafür zahle ich dir 200.000.
Diesen Stuhl nehme ich dir ab für 399.999 Euro.
Ja, und das Grundstück für 1 Euro.
Genau, und das Grundstück für 1 Euro. Oder diesen Stuhl nimmst du mir ab für so und so viele Millionen, ja, Euro. Und so muss ich sagen, genau. Und das Grundstück verkaufe ich dir dann für 1 Euro. Das ist ein klassisches Umgehungsgeschäft. Ist ja eigentlich klar, dass für diesen Stuhl kein Mensch der Welt jemals, ja, so viel Geld ausgeben würde.
Ja.
Aber für das Grundstück schon. Und dann ist halt völlig klar, dann zieht man vielleicht 50 Euro für den Stuhl ab, aber der Rest wird voll angerechnet.
Ja.
Und das ist eigentlich so ein Rechtsgrundsatz. Immer wenn du irgendwo,
okay,
irgendwo, das kommt aus einem Rechtsgrundsatz, könnte man, ich weiß gar nicht, ich will jetzt mich hier zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das taucht eigentlich immer überall wieder auf.
Ja.
Denn wenn wir was umgehen wollen, hier die Anfechtbarkeit, die möglicherweise Anfechtbarkeit eines Mitgliederentscheides, dadurch, dass wir sagen, es ist ein unverbindliches Votum, aber ansonsten behandeln wir es irgendwie komplett gleich, nur dass wir hier irgendwie auf die Frist verzichten, dann behandeln wir es trotzdem wie ein Entscheid, wenn es kritisch werden könnte. Weil gegen irgendwas hätte verstoßen werden können.
Okay.
Gegen werden soll. So, es gibt jetzt irgendwie hier eine Menge Fragen.
Also, das heißt, ein Parteigericht könnte das durchwinken, es könnte dann in eine ordentliche Gerichtsbarkeit, also in eine Zivilgerichtsbarkeit nochmal landen.
Ja.
Aber beim Bundesverfassungsgericht wird es definitiv nicht landen. Das hat da das hat da nichts zu suchen.
Weiß ich nicht.
Meinst du?
Ich habe keine Ahnung.
Also,
Wie ist denn das?
Du kennst
das wahrscheinlich sogar besser aus. Du gehst dann vor die Parteigerichtsbarkeit und, ja, wenn die zu Ende ist, kannst du nochmal zivilgerichtlich dagegen klagen?
Es kann gut sein, dass du, ich müsste mir das in der Satzung nochmal durchlesen, dass du nochmal zum Parteitag gehen musst.
Mhm.
Aber ab dann gegen quasi, oder ist es vielleicht noch nur für Ordnungswidrigkeiten, da bin ich mir nicht sicher.
Aber dann klagst du auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall zivilgerichtlich gegen die Partei,
genau,
dann klagen.
Genau.
Ja, und dann ist es so, wenn du dann letztinstanzliches Urteil erwirkt hast,
ja,
das ist dann ein ganz normaler Rechtsweg, dann kannst du gegen dieses Urteil eine sogenannte Urteilsverfassungsbeschwerde einlegen.
Weil du quasi dann
Verfassungsbeschwerde geht immer nur gegen einen Akt öffentlicher Gewalt.
Und ein Akt öffentlicher Gewalt wäre dieses Urteil.
Wäre das Urteil, genau.
Ja, okay.
Das, aber letztinstanzlich, weil,
ja,
ne?
Ja,
so geht's ja nicht.
Ja. Okay, jetzt kam im Chat die Frage, die berechtigte Frage, ja, was wäre eigentlich die Konsequenz einer Anfechtung? Also wenn das wirklich das Mitgliederbegehren oder das Votum von einem Parteigericht oder von einem zivilen Gericht am Ende für nicht rechtens erklärt worden wäre.
Ja.
Was wäre die Konsequenz? Nix.
Moment. Und zwar, weil die Merkel ja schon am Dienstag gewählt werden soll.
Ja.
Und dann nehme ich jetzt mal die andere Frage auch noch aus dem Chat auf. Dass hier ein SPD-Stadtrat erzählt hätte, es wären in letzter Zeit viele Neumitglieder zu verzeichnen, ja, gewesen, die einfach nur abstimmen wollten.
Ja.
Ob das denn so in Ordnung und okay wäre. Das schlägt ja auch in diese Kerbe, in die der Degenhardt geschlagen hat.
Ja, der muss auch Lack gesoffen haben, oder?
Ja, das ist irgendwie ganz fürchterlich. Man hat das vielleicht mitbekommen, der hat gesagt, ja,
vor allem,
und dann dürfen die hier nochmal ab, und dann dürfen da ja nicht nur
Ausländer
und Minderjährige, ja, wo kommen sie denn da hin?
Ich hatte sich so gefragt, so, was hat denn der Degenhardt gehabt? Und ach, wahrscheinlich hat er so nebenbei beim Kaffee erzählt und es wurde aufgegriffen. Der hat das voll promotet.
Ja, ja, der hat das irgendwie nicht verstanden.
Ja.
Also, der Witz ist, wo sein Denkfehler liegt, ja, und das ist, er hat ja gesagt, ja, und das freie Mandat, und das steht ja über allem, und das wird hier verdingst, der hat zwei Denkfehler. Erstens, die Koalitionsverträge werden zwischen Parteien geschlossen, ja, und nicht zwischen Abgeordneten.
die billigen, also die stimmen zwar auch drüber ab, aber es ist eher so, ja, haben wir zur Kenntnis genommen, gefällt uns.
Zweitens, selbst wenn wir alle gegen eine Koalition Sturm rennen würden und selbst wenn die Partei beschließt, sowas kommt nur in Frage, wenn die Hölle zufriert, also nie. Selbst dann kann die SPD-Fraktion immer noch tun und lassen, was sie will. Denn der Grundsatz, dass die ein freies Mandat haben, die Abgeordneten,
ja,
und nur ihrem Gewissen unterliegen sind, der ändert sich nicht. Der wird gar nicht angetastet. Der kann gar nicht angetastet werden. Rechtlich. Klammer auf, natürlich gibt es dann sowas wie eine Partei, wie so eine gewisse Disziplin, sowas ähnliches wie eine Fraktionsdisziplin. Klar gibt's sowas.
Ja, aber das
legt sich natürlich faktisch auf.
Ja, aber da muss man das Verfassungsgericht sehen und sagt, ja, aber die Fraktionsdisziplin ist eigentlich gewollt vom Grundgesetzgeber.
Genau. So.
Ich habe das jetzt verlinkt, dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das ist sehr einfach verständlich und erklärt so ein bisschen eigentlich für alle Dummen, wie so der Degenrat einfach falsch liegt.
Das ist der erste. Und dann, ja, wie gesagt, nochmal denkt wieder, die können trotzdem tun und lassen, was sie wollen.
Ja.
Also die müssen sich dann nicht dran halten. Die werden dann halt nicht wiedergewählt von ihren Parteien, nicht mehr auf Listen gesetzt. Das kann ihnen passieren. Aber frei sind sie trotzdem.
Ja.
Das ist wie es für einen Hartz-Fehler keinen Arbeitszwang gibt. Der kann immer noch sagen, nö, ich gehe nicht arbeiten, dann kriegt er halt kein Geld mehr. Ja. Aber die Entscheidung hat er und deshalb ist kein Arbeitszwang. Das klingt, jetzt mag es vielleicht alles total zynisch klingen, ja, aber. So ist das Recht halt manchmal.
Also genau, das heißt, die Konsequenz daraus wäre, also es gäbe das Urteil, also das Parteigericht würde nicht ordnen, ja, das Verfahren ist illegal erklärt, Angela Merkel ist nicht mehr Kanzlerin, Punkt.
Nein,
Quatsch. Das geht nicht.
Das passiert nicht. Also, und wie viele, dass da neue Leute eintreten, ja, sollen sie doch, ist doch schön, können sie halt mitmachen, so kann, es bleibt jedem unbenommen, kann auch jeder jetzt halt wieder austreten, das ist ja absichtlich so gemacht.
Ja.
Und wer halt will, kann mitmachen, wer nicht, dann lässt es halt sein. Also das ist ja auch, ich halte das auch immer für ein bisschen verfehlt, so, ja, die treten nur ein, um abzustimmen. Und
ja, die 1000 Menschen.
Ist, das ist aber, also erstens sind das generell wenige und zweitens sind dann die wirklich nur eintreten, um abzustimmen und dann wieder austreten, das werden die allerwenigsten sein. Ja. Weil ich glaube nämlich, dass ich könnte mir nie im Leben vorstellen, in die CDU einzutreten für so einen Scheiß.
Ja, ja.
Weil um in eine Partei einzutreten, musst du auch immer so eine gewisse psychologische Hürde überspringen.
Ja.
Und du musst dich irgendwie mit denen, oder nehmen wir es mal ganz extrem, nur um mal abzustimmen, würdest du in die NPD eintreten?
Nein. Dann
mit Sicherheit garantiert nicht.
Ja,
richtig. Ja? So, das ist natürlich jetzt irgendwie das Schlimmste aller Beispiele, aber nur
um es mal klar zu machen,
das macht man nicht mal einfach so, da steckt schon was hinter.
Und der Großteil der Neueintritte wird so sein, ja, ich habe die SPD immer toll gefunden, jetzt finde ich einen guten Grund, mal einzutreten. Das ist wahrscheinlich der Großteil der
Eintritte. Ja, das ist toll gefunden, sympathisiert oder
ja,
was.
Genau.
Ja, genau. Jetzt, wenn man da jetzt mal mitmachen kann, probier es mal. Oder
genau.
So. Finde ich auch nicht verwerflich. Ich finde auch nicht verwerflich, wenn Leute da eintreten, um mit abzustimmen und wieder auszutreten. Das ist völlig in Ordnung.
Ist nicht verboten, Punkt.
So, dann.
Genau, also die Konsequenzen, es gäbe keine rechtlichen
Konsequenzen. Ach so, er wollte nur wissen, ob wir meinen, dass Leute das gemacht haben. Ja, sicherlich, aber nur ein paar.
Ja, es wird sich wahrscheinlich im dreistelligen Bereich maximal bewegen.
Das sind, glaube ich, nicht so viele. Weil so viele, man kann das ja, das ist ja bundesweit, sind wie viele da jetzt eingetreten seit der Bundestagswahl?
3.000, 4.000?
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja, ja.
Also unter 5.000.
Ja.
Also
vierstellig maximal.
Ja, und wenn du halt siehst, also das macht vielleicht 1% aus oder so.
Das wird es nicht machen.
Das ist das und so knapp wird die Entscheidung letztendlich nicht sein. Das glaube ich nicht.
Die Konsequenz, wie gesagt, um jetzt mal eigentlich diesen Satz zu beenden können, keine. Es könnte gut sein, dass der Parteivorstand sich gezwungen sieht, durch den quasi politische Verantwortung zu nehmen und zurückzutreten. Das wäre die höchste Konsequenz.
Naja, musst du aber auch bedenken, das dauert ja sowieso ewig. Ja,
das kann gut
bis
sein.
Bis das letztinstanzlich durch ist und völlig geklärt ist.
Richtig.
Und dann ist auf jeden Fall die Merkel schon als Kanzlerin gewählt.
Ja.
Wahrscheinlich befinden wir uns auch schon wieder im Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl.
Ja.
Und dann ist das so ähnlich wie im Verwaltungsrecht. Stell dir mal vor, du bist auf einer Demonstration und dann willst du irgendwie, sagst du, so, ich möchte jetzt mal irgendwie aus dem Demozug austreten und weil ich hab mich da jetzt hier an der Route mit jemandem im Café verabredet, ich gehe mal raus und dann sagt der Polizist links von dir, sagt, nee, das geht jetzt aber nicht, weil das zu gefährlich ist, keine Ahnung was. Und du sagst, aber ich treffe mich da doch mit jemandem und kannst dich gar nicht erklären und kriegst erstmal mit dem Schlagstock eins drauf und Pfefferspray ins Gesicht und dann tritt dir noch jemand in den Hintern oder so. Also es passiert irgendwas, wovon völlig klar ist, ist rechtswidrig.
Der einen Verwaltungsakt ergeht.
Ja, ja, das sind sogar mehrere Verwaltungsakte gewesen, die ich abgeschrieben habe. Da ist es so, da kannst du natürlich auch nichts, also du kannst natürlich nachher klagen vor Gericht.
Ja, aber dann hast du...
Und wenn die wirklich so krass überreagiert haben, wie ich es gerade gesagt habe, was natürlich in den seltensten Fällen passieren wird, aber ne, dann stellt das Gericht halt fest, ja...
War blöd, aber Pech gehabt.
Das war jetzt halt rechtswidrig. Ja, und das war es dann auch schon im Wesentlichen. Ja. Wenn du halt wirklich Pfefferspray in die Augen bekommen hast, kannst du auch auf Schadensersatz klagen,
ja, aber
so ein Schmerzensgeld. Aber so generell gegen einfach rechtswidrig oder zum Beispiel, ich erteile den Platzverweis, war aber rechtswidrig, ich meine, da hast du halt auch keinen Schaden. Da kannst du nur feststellen lassen vom Verwaltungsgericht, ja, war halt rechtswidrig. Da kannst du halt nichts von kaufen. Und hier, so wird es hier genauso sein.
Also damit diese Entscheidung, ob das,
würde,
das
Verfahren,
also Partei, ja. Das ist dann eher für was für Studenten, Studenten im irgendwie vierten Semester und Jura-Professoren und Politikwissenschaftler eher eine Frage.
Nee, also was dann wahrscheinlich passieren würde, ist rechtlich nichts.
Ja.
Aber politisch wird das Ding explodieren. Und zwar sowas von, das wird so hochgehen, wenn sowas tatsächlich passieren würde. Weil das natürlich eine ganz neue Diskussion erfordert.
Ja.
Wenn es so käme. Halte ich aber übrigens für furchtbar unrealistisch.
Ja, also ich glaube, also von diesem Parteigericht, das nicht ist, ja, von dem hat man nie was mitbekommen. Ich glaube, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Parteigericht sich einfach das nicht trauen würde. Das kann ich mir. Ist das wie. Ach! Ah! Ja. Die Parallelsendungen.
Ja, wir kriegen eine Live-Berichterstattung über die Heute-Show.
Ja. Aber wie gesagt, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das Parteigericht sich einfach auch gar nicht traut. Oder sich einfach nicht zutraut, das zu entscheiden.
Na, aber im Endeffekt wird man dann ja auch über normale Gerichte gehen, die dann. Egal.
Genau. Das wäre die Konsequenz. Oder die Nicht-Konsequenz.
Jo.
Wenn wir schon bei Plan B sind.
Nein.
Doch, das machen wir jetzt in der Richtung, oder?
Nein.
Oder hast du was dazu? Also, das will ich als letztes machen. Das Vorletzte als letztes.
Okay.
Ja. Ich habe mich jetzt durchgesetzt. Also, wenn wir bei Plan B sind, was wäre denn, wenn tatsächlich das Votum negativ ausfällt?
Ja. Ich habe hier mal so einen Artikel von der Tagesschau verlinkt, den ich auch mal in den Chat werfen werde. Und da heißt es dann immer so schön, nachdenken über einen Plan B. Und irgendwie Spiegel Online hatte auch sowas, so was wäre wenn. Und heute.de hatte auch sowas. Es gab so ganz viele Artikel darüber, was passiert denn jetzt überhaupt, wenn...
Ich glaube, wenn Spiegel Online hatte den Artikel, was Gauchs Rolle wäre.
Das ja, also so ganz, ja. Ja, aber vorher auch schon mal was so,
ja.
Wie wahrscheinlich ist welches, was wann passiert und was wäre dann die Folge daraus und so. Da gab es irgendwie so ganz viel, die halt mit der Überschrift so Plan B und ich glaube, weil Steinmeier auch mal kurz gesagt hat, wir denken jetzt gar nicht mit dem Plan B nach oder so, das dürfen wir gar nicht tun oder was auch immer, irgend so ein Zitat. Und lustigerweise sind die alle völlig inhaltsleer, diese Artikel. Da steht halt einfach nichts drin.
Na, so außer diesem Spiel online mit Gauks, aber da wird einfach nur die verfassungsrechtliche gespielt, was passiert mit den Regierungen.
Das ist ja noch völlig in Ordnung, aber das hier so, ja, was passiert denn jetzt, wenn das scheitert? Ja,
ehrlich gesagt, keine
schwierig,
Ahnung.
Dann müssen wahrscheinlich, muss Schwarz-Grün noch miteinander reden und dann vielleicht treten einige aus der SPD, aus der Parteispitze zurück, aber auch nicht alle, aber vielleicht doch, man weiß es nicht.
Vielleicht tritt der ganze Parteivorstand
also,
zurück.
Genau. Also diese Artikel waren alle so inhaltsleer, ich habe die alle natürlich gelesen und gedacht, oh, hier, interessante Gedanken. Ja. Aber da standen irgendwie nur Sachen drin.
Also, die man schon also das nachdenkt. Erste, was ich mir vorstellen könnte, wäre einfach tagelange Schockstarre. Punkt. Dann passiert erstmal, also tagelang nichts. Alle gucken sich ratlos an. Das ist das Erste, was passieren wird. Und dann warten alle auf den Ersten, der den Kopf rausstrengt und irgendetwas sagt. Ob es eine Rücktrittsforderung oder sowas. Und dann passiert die große Lawine.
Darf ich mir was wünschen?
Ja, bitte.
Zwei Sachen. Erstens, Mitglieder stimmen für Nein.
Ja.
Zweitens, 10 Abgeordnete der SPD-Fraktion treten über in die CDU-Fraktion.
Ah, oh, das ist natürlich sehr schön. Weil dann hätten wir eine absolute dann hätte die
CDU-CSU-Fraktion, Entschuldigung,
die Unionsfraktion,
meine Bayern, ich hätte euch fast vergessen.
Die Unionsfraktion eine absolute Mehrheit.
Ja.
Und dann Aber will die Unionsfraktion überhaupt eine absolute Mehrheit?
Nee. Also ich glaube, Angela Merkel will das nicht, weil Angela Merkel müsste dann nämlich mal aus dem Quark kommen.
Ja. Ja. Aber gäbe es 10 SPD-Abgeordnete? Ja, es gäbe sogar 20.
Na, also, ne? Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das wäre eine schöne und elegante Lösung und dann wären auch einige Leute sicherlich besser aufgehoben, als sie es jetzt sind. Ohne da jetzt Namen nennen zu wollen oder in eine bestimmte Richtung blicken zu wollen. Ist hier, kann da auch sein, vielleicht haben wir hier auch wieder auch an unserem Kanal herumgearbeitet.
Und den versteht auch keiner.
Dann macht ja nichts. Mehr SPD-Insider-Gags.
Ja, also die Konsequenz für einen Plan B wäre, keine Ahnung. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass alle erstmal ratlos sich angucken und dann es sich einfach entwickelt.
Ja, dann ist Chaos und Anarchie und ich, ehrlich gesagt, würde ich mich echt drüber freuen.
Ja, ich glaube, das wäre der erste Zeitpunkt, dass wir irgendwie seit irgendwie Kohl abgewählt ist, dass die Demokratie ein wenig wieder belebt wird. Weil wir dann lustige Spielchen haben, wenn sich man sich traut.
Und auch diese ganzen Horrorvorstellungen so, Europa hat keinen Führer mehr.
Ja! So, ja, die größte Wirtschaftsnation mit einer Minderheitsregierung.
Da steht zwar immer Führungsnation.
Aber wir wissen alle.
Führungsland, aber bitte lest das mal einfach als Führer.
Ja, dann seht ihr, wie absurd das ist.
Ja, genau.
Ja, zum Abschluss eigentlich nur noch, heute wurde das Wort des Jahres bekannt gegeben und es lautet.
Ist GroKo.
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 Ja. Wir Twitter-Menschen nutzen es schon seit Jahren.
Ja.
Wurden endlich gewürdigt.
Und wir Twitter-Menschen wollen ja auch in Wirklichkeit nicht GroKo als Wort des Jahres, sondern Hochleistungsschlitzmaschine.
Ja. Die eigentlich eine Hochleistungsfräsmaschine ist.
Ja, weil das geht nämlich viel schneller als und viel mit weniger kaputt machen, als wenn man die alle aufschlitzt.
Genau. Tja.
So, das war es jetzt aber auch, glaube ich. Ne?
Zum Abschluss gibt es noch ein paar Kleinteiligkeiten, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Zum einen. Ganz lustig in Österreich, in Knästen ist ja Alkohol verboten, aus guten Gründen. Aber der Mensch mag ja Alkohol, aus unbekannten Gründen. Aber aus bekannten Gründen ist bekannt, wie man Alkohol mit Obst und Brot erzeugt. Und zwar haben dort in einer Haftanstalt fast 50 Liter selbstgebrauten Punsch gemacht. Und zwar durch Brötchen und Früchtchen. Und zwar, wenn so Brötchen vergammeln, oder in den Brötchen ist ja Hefe drin, und Hefe macht aus Zucker Alkohol. Wenn du ganz viel Früchte hast, die ganz viel Fruchtzucker enthalten, wird aus Fruchtzucker plus Hefe Alkohol.
In Knastdeutsch nennt man das übrigens Aufgesetzten.
Ach, das gibt ernsthaft? Mhm. Kann sich noch nicht. Okay, Aufgesetzten.
Ja, ist Aufgesetzter. Das ist auch gar nicht so, das ist so gang und gäbe.
Krass, ich dachte, ich habe das gelesen und so, boah, das sind ja, die haben wir, das war, Respekt.
Nee, ich hab mal an der Uni in einem Forschungsprojekt gearbeitet, wo wir auch so gefangene Personalakten ausgewertet haben. Da ging es in Wirklichkeit um so Gefährlichkeit von jungen Straftätern, die ganz schwere Straftaten bekommen haben, dass sie lange im Knast saßen und die auch noch voll verbüßen mussten, so mal gucken, wie gefährlich sind die und Rückfall und bla und so. Und deshalb muss man sich natürlich auch anschauen, wie waren die im Knast so drauf. Und da liest man natürlich auch ganz viele Sachen, lernt man einfach über den Knastalltag kennen. Und dieses Aufgesetzte, das ist so gang und gäbe, das passiert eigentlich überall.
Der war so schwierig, hört sich das ja nicht an, Obst und Brötchen.
Ja, du kriegst halt, was du halt machen musst, ist halt, du musst halt eine Woche lang, wenn du halt zum Abendbrot einen Apfel kriegst oder so, die musst du halt zur Seite legen. Oder auch dir beim wöchentlichen Einkauf mal irgendwie so 2 Liter O-Saft kaufen oder so. Und das Brot kriegst du halt immer irgendwo her.
Ja.
Und dann schmeißt es da rein und dann lässt es warten. Stellst es auf die Heizung oder so. Das ist zwar ekelhaft, aber es knallt.
Ach, wie schön. Ja, aber wäre es da nicht einfach zu sagen, Alkohol gehört auch irgendwie zum Grundbedürfnis des Menschen. Hier gibt es einmal im Monat ein Bier.
Ja, ist halt schwierig. Kannst du natürlich machen. Nur das Problem ist natürlich, dass du halt viele Leute auf engem Raum.
Ah, okay.
Also ich in einer psychischen Extremsituation, also weil eingesperrt, natürlich haben die irgendwie Fernsehen und keine Ahnung was.
Ja, aber trotzdem.
Noch Pay-TV, aber die sind halt immer noch hinter Gittern und da ist noch eine große Mauer davor. Ja. Das heißt, es ist immer alles eigenartig. Dann muss man ja auch noch sagen, die Leute, die da sind, sind ja auch meistens nicht so drauf wie so der Rest von uns, also so wie der Durchschnitt, sonst wären sie nämlich nicht da. Vorsichtig.
Ja, also, aber okay, aber in so einer offenen, so einem halboffenen Vollzug oder so, also sowas in der Art, das wo.
Also da, ja, da passt man halt sehr, sehr drauf auf. Weil man sowas gar nicht eingehen will.
Ja.
Also natürlich wäre es sicherlich auch für die allermeisten da drin, wäre es sicherlich nicht schädlich, wenn die zum Sportschau gucken eine 0,33 Liter Flasche Bier gereicht bekämen oder so, und es wird auch überhaupt nichts, aber man muss halt in dieser Extremsituation irgendwie alle möglichen Reize weglassen, die irgendwie zur Eskalation führen können.
Aber damit erzwingt man doch quasi wie in einer Probation, dass es sowas wie gibt. Das ist doch eigentlich die natürliche Konsequenz, dass sich ein Schwarzmarkt bildet.
Ja, aber das wird ja dann ja auch dementsprechend geahndet. Das ist schon nicht witzig, wenn du das machst, ne? Du kriegst schon.
Das glaube ich. Ich glaube, Strafen haben das bisher noch nie verhindert, bestimmt.
Ja, es wird halt immer wieder gemacht, aber das ist schon, also du kriegst dann halt so Sachen wie eine Woche lang keinen Umschluss und so. Umschluss bedeutet, dass du in der also traditionell ist das, nachdem du von der Arbeit wiederkommst, dann gibt's irgendwie Essen und dann gibt's halt nochmal so, bis du ins Bett musst, die Möglichkeit, das nennt sich ein Umschluss, also das kommt halt immer ganz auf die Anstalt an.
Die Türen sind offen, schon
kannst ballern. Türen sind offen oder kommt immer ganz auf die Anstalt an. Kann auch sein, dass du sagen kannst, heute möchte ich zum Gefangenen XY, weil wir spielen Karten und der Gefangene Z kommt auch noch. Dann wirst du halt umgeschlossen, also von deiner Zelle in die andere, daher kommt das.
Ja.
Und dann können die da ein paar Stunden Karten spielen, dann müssen halt alle irgendwann ins Bett und dann werden die ja wieder rausgescheucht. Wenn du daran halt nicht teilnehmen musst und halt eine Woche einfach völlig alleine da sitzt und halt nur dann eine Stunde Freizeit hast neben der Arbeit, ist halt auch nicht so schön.
Ja, okay.
Also das ist schon, wie gesagt, das ist eine Extremsituation, man kann sich das echt schwer vorstellen, wie es da wirklich ist. Und also da muss man. Obwohl ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht, da stecke ich nicht tief genug in Psychologie und keine Ahnung was.
Okay.
Ja.
Du bist dran.
Ja, ich muss dir nur kurz eben antworten, ne? So, wir hatten das ja mal mit Hessen, ne? Und Schwarz-Grün. Und dass die Grünen da irgendwie gar keine Inhalte im Wahlkampf hatten, nur dass sie gesagt haben, wir wollen irgendwie Flughafen, finden wir doof, neue Landebahn und
das war ihr einziger Inhalt.
Und Nachtflug verboten möchten wir auch gerne.
Ja.
Und da gibt es jetzt einen Kompromiss.
Und der lautet?
Man prüft nochmal, ob man wirklich eine neue Landebahn braucht, und beim Nachtflug benutzt man die Start- und Landebahn abwechselnd, sodass die Einflugschneisen, sodass sozusagen du seltener über dein Haus fliegt dann nachts irgendein Flugzeug.
Okay.
So, das ist der Kompromiss. Aber das ist auch der einzig große Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen und der Rest läuft durch. Jetzt wird Schwarz-Grün geben.
Das war jetzt billig, ehrlich gesagt.
Geht auch ganz schön schnell. Wie lange fahren denn jetzt? 10 Tage oder so?
Ja. Ich glaube, das war das Einzige, wo sie sich jetzt beschäftigt, und der Rest geht jetzt flupp
durch. Also, das ist das einzig richtig Schwierige gewesen. Beim Rest haben alle schon irgendwie signalisiert, da wird man sich schon einigen.
Ah, krass.
Tja.
Ja.
Dennis, du hast Angst.
Ja, ich habe echt gesagt, das ist eine Angst gewesen. Und die Angst habe ich immer noch. Jetzt ist sie bestärkt. Und zwar gibt es ja normale Geldautomaten, wo das Geld so rauskommt und du einfach nur ziehst. Und dann gibt es noch Einzahlungsautomaten. Wo du Geld abheben kannst und einzahlen kannst. Wenn sich da öffnet, sich ja so die Klappe und da ist so ein Loch drinnen, wo du das Geld reinlegen kannst und da rausholen kannst. Und vor dir hab ich mega Angst, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich da reinziehe und plötzlich geht das zu.
Aber das ist doch nur so eine kleine Plastik-Dings.
Das ist vollkommen egal. Es kann sein, dass dieses Plastik scharf ist, in der Paniksituation, du ziehst komisch und verletzt dich noch mehr. Ich habe mir das Schlimmste da ausgemalt und habe immer vermieden, diese Automaten zu benutzen. Aus gutem Grund. Und zwar ist einem Kunden der Taugobank das passiert. Und zwar hat ihm der Geldautomat einen Fingerbruch und Quetschungen verursacht. Und zwar ist diese Klappe zugegangen, als er seinen Finger drin hatte. Das ist jetzt rausgekommen, weil der Kunde die Targobank auf Schmerzensgeld verklagt. Oder Entschädigung, sagen wir mal Entschädigung, weil Schmerzensgeld weiß ich jetzt nicht. Schadensersatz.
Ja, also.
Und die Targobank kann sich so.
Um es mal aufzudröseln. Ja. Entschädigung, das ist kein juristischer Begriff. Schadensersatz sagt man. Schmerzensgeld sagt man, also Schmerzensgeldanspruch kannst du nur haben, wenn du gleichzeitig einen Anspruch auf Schadensersatz hast.
Ah, okay.
Deshalb sozusagen musst du die Voraussetzungen des Schadensersatzes durchprüfen. Hier könnte das Schadensersatz aus Vertrag geben, aber auch aus Delikt, sagt man so schön. Das sind einfach nur verschiedene Anspruchsgrundlagen. Du hast halt mehrere Anspruchsgrundlagen nebeneinander, die hier durchschlagen. Und wenn du einen Anspruch hast, einen Schadensersatzanspruch hast, dann kannst du mal gucken, ob du ein Schmerzensgeld kriegst. Der hat einen Schadensersatzanspruch, aber der wird wahrscheinlich keinen Schaden haben, bis auf die Behandlungskosten und so. Aber jetzt irgendwie nichts kaputt. Jetzt aber dann nochmal, wenn du irgendwie körperlich am Körper geschädigt worden bist, das hat dir wehgetan, einen angemessenen Ausgleich hier, billige Entschädigung heißt das, glaube ich.
Ja, und zwar muss nur der Kunde jetzt nachweisen, dass die Bank ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Und vor allem, scheinbar gibt es weitere Fälle dadurch. Und das könnte jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es zugestimmt wird.
Jo.
Ich fand das krass. Also ich hatte berechtigte Angst vor Dingen und jetzt hat sich's bestätigt.
Ja.
Aber ich habe auch vor vielen anderen Dingen einfach Angst. Zum Beispiel vorm Einölen meiner Arbeitsplatte.
Und so Dingern. Ja, gut, das ist jetzt nur wie ich nicht schwer. Gut, letzte Meldung.
Ja, muss man wissen.
Ich habe ein neues Buch. Genau, muss man wissen. Ein Interview mit Dr. Axel Stoll.
Sag mal nochmal. Also ich hab's ein paar Wochen davor gesehen, hab mir dieses Cover gesehen, so 200 Pixel, dachte mir so, wow. Ja. Aber jetzt im Echt sehe ich, das sieht eigentlich ganz gut aus eigentlich. Bis auf die Schrift, aber ich bin halt jetzt gerade Typografie-Nazi.
Ja, ich finde die Schrift finde ich vorne auch nicht ganz schön. Aber das ist wirklich schön. Also Axel Stoll kennt
aber
man vielleicht.
Aber das hier lesbar schön, ja.
Das ist kennt man vielleicht, wir rollen es jetzt nicht ganz auf. Wir verlinken mal den JMB-Verlag. Das muss ich nochmal richtig tun, weil da klebt gerade noch ein Amazon-Link. Die haben leider das irgendwie so eingestellt, dass man nicht direkt aufs Buch verlinken kann, was man da kaufen kann. Deshalb, wem das zu viel Gefummel ist, ist natürlich immer schöner beim Verlag selbst zu bestellen als bei Amazon. Dafür haben wir dann nochmal einen Amazon.
Hier wurden Aussagen geschwärzt, die den Holocaust relativieren, strafrechtlich relevant sind, sein könnten oder den Inhalt eines indizierten Werkes sind. Das ist so 1,5 Seiten einfach geschwärzt.
Ja.
Krass.
Also, was ich sagen wollte, ich hab ja dieses Hörergeschenk bekommen, wir erinnern uns, ne? Hallo?
Hörst du ja.
Zu? Ja. Wir nennen es Arbeit und das fand ich echt schön. Ich bin ja nicht, ich lese ja viel zu wenig und das tut mir auch echt weh.
Albert,
aber das fand ich so den Anfang so schön geschrieben, dass mir das echt gut gefallen hat. Aber das muss ich jetzt leider unterbrechen. Jetzt muss ich erstmal das hier lesen, weil da freue ich mich schon seit Monaten drauf. Wir erklären jetzt nicht, wer Axel Stoll ist. Man kann sie jetzt alles googeln und ganz viel Not Safe for Work nachhören und andere Holgi-Podcasts und was weiß ich
noch. Oh, das ist eine Reichflugscheibe auf dem Cover.
Genau. Der Witz ist auf jeden Fall, das ist ein Interview von Sebastian Bartoschek und Alexander Waschkau. Alexander Waschkau kennt man von Huxilla, ja.
Und den Bartoschek vom Psychocast.
Ja, genau. Und den Bartocast. Und
Bartocast,
ja. Was auch noch, Psychotalk heißt es.
Psychotalk, ja.
Ja, das sind Psychologen. Und dann hat noch die Frau vom Alexander, die Alexa da, mitgeschrieben an dem Buch. Und viele andere Leute auch, die wir irgendwie so kennen, haben da so halbwegs dran mitgewirkt.
Der Dr. Axel Stoll hat eine gewisse Berühmtheit, vor allem auch in der Podcast-Szene.
Genau. Das muss man wissen.
Ja.
Ja.
Das ist halt so ein Magie ist Physik durchwollen.
Das ist halt so ein, um es mal kurz zu machen, das ist halt so ein
rechter
Nazi-Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, /
Also einfacher Stichwort, googelt mal nach dem Neuschwabenland-Forum Berlin.
Genau, also es ist ein bisschen schwer zu erklären, ein bisschen schwer auf den Punkt zu bringen. Was die hier gemacht haben ist, er wusste genau, mit wem er es da zu tun hat, mit wem er da spricht. Die haben auch schreiben auch am Anfang so zwei kurze Kapitel, wie es zu dem Interview kam und dass es lange gedauert hat.
Aber er wusste alle Umstände, okay.
Genau, er wusste Bescheid. Die haben ihn jetzt nicht irgendwie konfrontiert mit mit sozusagen seinen Argumentationslöchern.
Ich hab's ein bisschen überflogen, es wirkt eher so nach dem Motto, es war ein fließendes Gespräch.
Genau, und Gegenargumente, sondern die haben ihn einfach mal reden lassen.
Ja.
Und haben angefangen mit, ich habe jetzt so die ersten, weiß ich nicht, 60 Seiten.
Was ist denn die Eingangsfrage eigentlich? Das ist, glaube ich, das Spannende gerade. Das will mich
interessieren. Eingangsfrage, muss ich mal gucken. Ich glaube, es gibt gar keine Frage.
Das muss auch irgendwo beginnen.
Ja, das fängt man an. Guten Tag, Herr Dr. Stoll. Schönen guten Tag. So fängt das an.
Ach, du willst doch die erste Frage geben.
Ja, dann muss ich also noch umblättern und dann sagt er, wo sind Sie zur Schule gegangen?
Ja, wie langweilig.
Nein, also es fängt...
Ich hätte eher gefragt so, Dr. Axel Stoll.
Ich habe jetzt irgendwie 60 oder 70 Seiten durch Hitler? Oder so. Wenn ich gestern nicht auf das Kind hätte aufpassen müssen, gestern Abend hätte ich es wahrscheinlich schon durchgelesen. Also,
das glaube ich, liest sich flüssig.
Das liest sich schön flüssig, weil es halt so wie gesprochen Wort ist. Ja. Und das ist nicht alles, sondern die haben dann immer, wenn es um irgendwelche komischen Namen gefallen sind, die man noch nie gehört hat, zum Beispiel hier, unter den Schutz der dritten Macht.
Oh, dritte, also keiner weiß, was ist die dritte Macht eigentlich?
Genau, und deshalb gibt es dann hier Fußnote und dann kann man unten schauen. Und dann steht immer unten die Fußnoten, also
die sind schon
die Fußnotentexte sind oft
seitenlang.
Ja, die sind oft, bedecken sie einen größeren Teil der Seite als der eigentliche Interviewtext. Und das aus gutem Grund. Also es wird halt alles erklärt, ne? Hier wird dann darauf eingegangen, was denn, wo die dritte Macht kommt, dass es aus, dass man das aus Perry Rhodan möglicherweise kennt. Das ist aber auch dann noch irgendwie andere komische, also dass das dann nicht nur sozusagen Science Fiction ist, sondern
das ist Besuch besorge ich mir auch. Das riecht also sieht paar spannend aus.
Ja. Und dann, also da wird halt dann einfach viel erklärt von Sachen, die man einfach nicht hört. Denn wir sind halt Textzeilen geschwärzt, wie du gerade schon vorgelesen hast oder erzählt hast.
Das finde ich das krass, das wusste ich auch vorher nicht.
Na, weil man, ich meine, das Interview ist halt aufgezeichnet und transkribiert worden.
Ja.
Und dann musste man halt einfach Sachen schwärzen oder rausnehmen, weil sich natürlich die Leute, die es veröffentlichen, nicht strafbar machen wollen, genau.
Ja, mich jetzt wirklich interessiert, was er wirklich da gesagt hat.
Ja, klar.
Weil natürlich. Das ist.
Es gibt dann auch ein paar schöne Fotos hier drin. Ja, ist auch ein Buch mit Bildern, wie du siehst.
Also auch was für mich.
Genau. Und am Ende gibt es dann nochmal...
So ein Personenregister, oder?
Nee, so ein Sachregister.
Sachregister, ja.
Und Personenregister auch, stimmt, hast recht. Ja. Also alles, was mal irgendwie erzählt wurde. So. Natürlich gibt es noch einen kleinen Nachklapp, so kurz, wie wird das eingeordnet.
Und das, glaube ich, das Wichtigste für dich war, das Vorwort.
Ach so, nein.
Ich wollte dir noch ein Stichwort zuwerfen. Nein.
Dann gibt es nochmal ein schönes Sachregister, also da wird dann alles nochmal erklärt, worüber dann gesprochen wurde, ja, was weiß ich, Aldebaran, was sind überhaupt Flugscheiben, kann man hier nachschauen, ja, oder...
wie ist das mit den Reptilienmenschen? Wahrscheinlich auch erklärt, oder?
Reptiloiden, selbstverständlich kommen Reptiloiden vor, ja, was ist non-konventionelle Physik und so.
Okay, das ist das...
das wird halt alles irgendwie schön erklärt, und es kostet halt irgendwie 9 Euro.
Ich glaube, ich gönne mir zu Weihnachten mal so eine Mondverschwörungs-DVD plus Axel Stoll-Buch-Kombination. Die Mondverschwörungs-DVD habe ich auch noch nicht.
Und im Vorwort steht schon diese Eingangskapitel. Das Vorwort hat Holger Klein geschrieben, darauf wollte Dennis hinaus. In den Eingangskapiteln steht schon, dass der Sebastian Bartoschek schon in seiner Vorbereitung schon. Fand er den Stoll schon nicht mehr witzig. Obwohl man immer so lacht, wenn man seine YouTube-Videos sieht. Und das
kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man sich intensiv mit ihm beschäftigt.
Also wie gesagt, ich habe das jetzt zum Viertel durch oder so und es beginnt so langsam gruselig zu werden.
Ja. Ja, man kennt halt nur Ausschnitte und das Lustigste.
Ich kann es jetzt schon sehr empfehlen. Das macht wirklich Spaß. Man kann es dadurch, dass es halt wie so gesprochen ist, schön weglesen und dazu immer noch die schönen Fußnoten dazu sehr empfehlen. Wie gesagt, wir verlinken den Verlag. Man kann es direkt beim JMB-Verlag direkt bestellen. Das raten wir an. Das Problem ist, man hat halt keine Links direkt auf die Bücherseiten, kann man da rausfinden. Deshalb haben wir nochmal den Amazon-Link dazu gepackt. Wir werden aus dem Amazon-Link auch keinen Affiliate-Link machen.
Doch, das macht das System automatisch.
Ach so.
I'm sorry.
Ja.
Shownotes, Plugin.
Wollen wir den Amazon-Link dann vielleicht weglassen einfach?
Wir können es auch verlassen. Stört doch keinen, oder?
Ja, also dann machen wir so, wir lassen es da und dann könnt ihr euch entscheiden. Wenn ihr den JMB-Verlag und die Autoren unterstützen wollt, bestellt es beim Verlag. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bestellt es über unseren Affiliate-Link. So.
Ja, wir raten euch, kauft es über den Verlag.
Kauft es über den Verlag, das ist irgendwie netter, da wird nicht so viel abgedrückt. Zahlt ihr, glaube ich, 1 Euro Versand, also für 10 Euro habt ihr das Buch.
Oder im Zweifel einfach lokalen Buchhändler, ich glaube, das kommt auch zugute.
Genau, das kann man auch machen. Ist auf jeden Fall das Geld wert. Die hätten auch 20 nehmen können, das wäre trotzdem gut gewesen. So, jetzt reicht aber. Frage noch, haben wir eine signierte Version? Die Frage wurde im Chat gestellt, selbstverständlich habe ich eine signierte Version, weil ich habe sie früh genug bestellt.
Ach so, du hast sie früh genug bestellt, okay.
Genau. Wenn man irgendwie vor dem so und so unten bestellt hat, dann...
Okay. Das zum Abschluss bleibt uns zu sagen, ihr könnt uns auf den bekannten Kanälen folgen. Twitter, app.net, @anycast, facebook.com/anycast.podcast und ganz neu auf youtube.com/anycast over 9000 zusammengeschrieben. Das war's, die Folge 42. Wir hören uns wann? Am 17.?
Ja, das ist der Dienstag.
Mit der großen Weihnachts...
Revue.
Revue?
Ja.
Wie, ist es jetzt eine Revue? Revues sind doch nachmittags. Und wir sind doch abends.
Nee, das sind Matinees.
Wir hatten das schon mal. Das Matinees und Revue... Ja, da hört es schon auf. Das Thema hatten wir schon
mal.
Wir
sollten dringend ins Bett gehen. Es ist schon 11:30, gleich ist schon Samstag.
Wenn ihr noch Themen habt, schreibt einfach an weihnachtenisepisch@nikst.
Ja, oder schreibt einfach an sanktnikolaus@nik.st. Ja,
kommt alles an.
Was wir auch eingerichtet haben, ist geschenke@nik.st.
Ja, wir haben Amazon-Wishlisten nochmal kurz in den Raum geworfen.
Ja, stimmt deine Impressums hier? Hast du dein Impressum hier drin von der Anschrift hier? Das heißt, ihr könnt auch Kekse hier schicken.
Oh, Kekse wären noch geiler.
Noch selbstgebackene Kekse, noch habt ihr Zeit, bis Dienstag ist es da. Obwohl die Post und DHL schon ein bisschen länger brauchen, ist mir aufgefallen.
Meinst du?
Dauert schon alles so ein, zwei Tage länger als sonst.
Also hast du USA-Postkarte bekommen heute?
Ja.
Ich nicht.
Nee?
Nee.
Guck an.
Ja. Vielleicht kriege ich morgen sie.
Mal schauen.
Oder er hat mir keine geschrieben.
Dennis.
Ja.
Sowas wollen wir gar nicht denken.
Das
wir
war die Folge 42.
Uns ins Wochenende.
Nichts Besonderes.
Ja, war doch ganz nett. Ja. Nächstes Mal wieder mit ohne nett und viel mehr sonst was. Gute Nacht.
Tschüss.